Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem Fußball-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung zum Halleschen FC. Heute, wir haben es lange angekündigt, mit einer Interviewfolge.
Sehr gut, ja.
Ja, sehr gut. Fabian ist da, Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Julius Lukas, ich bin der Host. Und unser Gast ist Robert Marien. Hallo, Herr Marien.
Moin.
So, jetzt muss ich nochmal fragen. Ich habe eigentlich mit Fabian vorhin abgesprochen, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Sie sind kaufmännischer Leiter im Endeffekt. Das ist die Bezeichnung.
Kaufmännischer Leiter.
Das okay, ist die super. Ja, ja. Ach, das ist die Beschreibung. Wir haben nachher, Fabian hat doch noch aufgeschrieben, für welche Bereiche Sie alle zuständig sind. Das machen wir nachher. Erstmal eine kleine Sache noch. Wir haben ja in der letzten Folge, alle, die gehört haben, wissen das.
Das muss jetzt sein.
Ja, das muss jetzt sein. Da müssen wir nochmal sozusagen das nachempfinden, nacherzählen. Wir haben ja getippt, wie die englische Woche für den HFC ausgeht. 3 Spiele. Davor waren es 9 Punkte. Fabian hat 18 getippt. Ich habe auch 18 getippt und wir haben recht behalten. Ja. 18 Punkte. Und ich habe von Fabian eben gelernt, Tobias übrigens hat nur 16 Punkte getippt.
Der alte Pessimist.
Ja, der ist jetzt auch gleich mal in Urlaub gefahren, die Karibik, wie wir festgestellt haben. Nein, er ist nicht wirklich in der Karibik, das muss man dazu sagen. Genau, also 18 Punkte, wie ich von dir gelernt hatte, der
zweitbeste Start der Vereinsgeschichte wohl.
Wie lange liegt der beste Start zurück? Das muss man mal dazu sagen.
In den 70ern.
In den 70er
Jahren. Erste DDR-Liga, also damals zweite Liga, hat man mal 10 Spiele in Folge gewonnen auf dem Weg zum direkten Wiederaufstieg. Also schon was her.
Also ist schon sehr, sehr gut. Und ich habe auch gleich gegoogelt, aber da muss man nicht geguckt, wo in der Regionalliga, wann das letzte Mal so war, dass ein Team alle 6 Spiele gewonnen hat. Das ist leider letzte Saison schon gewesen mit Jena. Also insofern nichts Besonderes. Das scheint häufiger zu passieren in der Regionalliga. Genau. Herr Marien, 6 Spiele in Folge gewonnen. Es war eigentlich die beste Zeit, um zum HFC zu wechseln, weil das hatten wir, wie Sie gehört haben, schon lange nicht mehr.
Ja, vor allem wenn man dann sieht, welche Spiele ich hier in der letzten Saison noch mitgemacht habe. Also, gegen Chemie Leipzig im Stadion das erste Mal gewesen, dann auswärts beim BFC Dynamo und das letzte Spiel, glaube ich, gegen Hertha Zehlendorf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Danach bin ich dann in Urlaub gefahren und plötzlich setzt die Niederlage ein. Also in dieser Saison auch nur das Pokalspiel bis jetzt verloren, also kein Ligaspiel bis jetzt verloren. Also ja, vielleicht bin ich auch der richtige Glücksbringer.
Wir würden das alle sagen, dass das an Ihnen liegt.
Genau. Also ich behaupte das jetzt einfach mal.
Dann müssen Sie jetzt aber immer ins Stadion kommen. Ne? Das ist jetzt auch nach Meusewitz und was dann noch alles so auf uns wartet.
Genau. Ja, gehen wir mal rein, so ein bisschen in ihre Biografie. Wir wollen ja sozusagen auch ein bisschen den Hörern näher bringen. Was ist das für einer, der da kaufmännischer Leiter ist, die Finanzen mitverantwortet, aber auch so ein bisschen Verwaltung macht?
Den HFC weiterbringen soll, nach vorn bringen soll.
Ja, absolut.
Das mal kurz noch zu ergänzen.
Genau. Willst du, Fabian?
Ich kann gerne mal anfangen, ja. Ja, das ist so ein bisschen die Wikipedia-Runde, sage ich mal. Geboren in Teterow. Ja, da gab es die DDR noch. Wie war so Ihre Jugend? War das nur Hansa Rostock und Fußball oder wie war das Aufwachsen für Sie?
Ja, wie so Kind in der DDR aufwächst, ne? Also geboren in der Mitte von Mecklenburg-Vorpommern. Teterow ist ja der genaue Mittelpunkt des Bundeslandes, also bin ein Kind dieses Bundeslandes. Dann aber relativ schnell in die Nähe von Schwerin, Lübs gezogen, da meine Kindheit eigentlich verbracht in der DDR, bis die Wende dann kam. Ja, Fußball sicherlich auch immer ein Thema gewesen. Allerdings DDR-Oberliga war ich jetzt nicht spezieller Fan oder sonstiges. Das war noch nicht so, dass man da der große Stadiongänger war, aber so 89 war das allererste Mal im Stadion. Dann mit dem Fußballvirus identifiziert worden. Ehrlicherweise, ja, ich bin Kind der Küste. Das will ich auch gar nicht leugnen. Auch ist das natürlich meine Identität. Da bin ich sozialisiert worden. Das natürlich in Hansa Rostock in dem Zuge.
Das war dann schon Hansa, ja?
Ja, natürlich im Ostseestadion das erste Mal gewesen, 89, ja, als Kind dann, als Wendekind dann auch die erste und einzige DDR-Meisterschaft miterlebt mit 2, 3 Spielen. Also kann, glaube ich, auch nicht jeder so erzählen, wobei ich das damals ehrlicherweise noch gar nicht so in der Tiefe realisiert habe. Aber ja, Fußball hat jetzt sicherlich auch schon meine Kindheit geprägt, aber jetzt gar nicht so als Konsument, sondern dass man selber auf den Plätzen stand und immer gedacht hat, wann ist der nächste Diego Maradona oder Lothar Matthäus. Aber
wer waren da so lokale Vorbilder bei?
Ehrlicherweise Juri Schlönz und Axel Schulz, das sind dann halt die lokalen Vorbilder, die man in der Hansa-Zeit halt als prägend empfunden hat, als man natürlich dann ins Stadion gegangen ist. Früher war es ja relativ einfach, wer hat die 10, wer ist der Spielmacher, an dem hat man sich dann so ein bisschen orientiert. Das vielleicht jetzt, weil man das selber gesehen hat, ansonsten fand ich immer extrem stark Bodo Ilgner als Torwart und Pierre Littbarski hat mich mit seinen O-Beinen total fasziniert. weiß nicht warum, aber das hat mich damals irgendwie auch so fasziniert. Vielleicht so eine kleine Assoziation, wenn man jetzt ja damals noch nach Westdeutschland geguckt hat, an den ersten FC Köln, der ja damals auch sehr, sehr prägend war mit Christoph Daum. Den habe ich halt auch, wenn man dann Westfernsehen geguckt hat, so ein bisschen wissen wir innerlich.
Wir haben ein spannendes Detail in Ihrer Biografie gefunden, oder Fabian hat das gefunden.
Ist nicht so schwer, das findet man auch bei Wikipedia. Okay.
Sie waren ein Jahr in Paraguay. Wie kam es dazu?
Ja,
also nach der Wiedervereinigung dann logischerweise?
Meine Familie ist nach Südamerika für ein Jahr gegangen, ein bisschen mehr vielleicht als ein Jahr, vom Sommer zu Sommer. Und da habe ich ein Jahr in der Hauptstadt verbracht, in Asunción, dort auch zur Schule gegangen, in eine deutsche Schule, Goethe-Schule. Ja, und das Land so ein bisschen kennengelernt, eine andere Atmosphäre kennengelernt, allerdings auch mit Heimweh konfrontiert, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich war damals ja auch noch nicht so alt. Heute hat man viele Eindrücke von damals wahrgenommen, gerade aus dem Fußball, wie ich Fußball-Fankultur sehe, weil da unten wird das alles nochmal ganz, 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 ganz anders erlebt. Hatte auch die Ehre, den Diego Maradona spielen zu sehen mit der argentinischen Nationalmannschaft. Okay. Ja, das ist deswegen, dann später, wenn man jetzt so im Nachgang redet, dann redet man sehr, glorifiziert man sich alles, aber es war halt etwas ganz Besonderes. Und ja, vor allem die Fankultur, gerade um Asunción rum, mit Olympia, der Roque Santa Cruz, ich weiß nicht, das ist ja der bekannteste Bundesligaspieler, der aus Olympia eigentlich kommt, oder halt die Clubs in Buenos Aires, River Plate und so weiter, das hat mich halt tierisch.
Wie alt waren Sie da, als Sie da waren?
Von 93 bis 94, das müsste 12, 13 Jahre alt gewesen sein, ja. Und wollte eigentlich immer, das habe ich mir mal vorgenommen, nach 30 Jahren eigentlich wieder zurück. Und mir das mal angucken, habe ich bis jetzt auch noch nicht geschafft. Das ist natürlich ein extrem weiter Flug dann nach Paraguay runter. Aber ja, hätte eigentlich schon mal das Interesse, da wieder runter zu fliegen.
Ja, das ist schon, wenn Sie sagen Fankultur, das ist da schon Emotionen pur. Das ist nochmal alles wirklich Leben und Tod. Ne? Das ist noch viel ernster. Da.
Ja, ich würde es gar nicht mit Leben und Tod, aber das ist, also das gab ja damals auch die Weltmeisterschaft, 94, wo Brasilien Weltmeister geworden ist. Die hat man dann halt in Südamerika erlebt und wie die das aufgesaugt haben, auch gefeiert haben, wenn da ihre Nationalmannschaften geprägt haben. Das kann man sich hier heute gar nicht vorstellen, so mit selbstgemachten Böllern, die da in Zeitungspapier eingepackt waren und dann da irgendwie rumgezündet. Da hast du mal gedacht, hoffentlich kriegt denen da die Hand nicht weg. Aber ja, alles, was heute so Ultrakultur ist, habe ich, wird ja oft immer erzählt, kommt aus Italien. Habe ich ja so manchmal das Bild immer im Kopf gehabt, kommt es nicht vielen, viel mehr so aus Südamerika raus. Ne? Also gerade die Argentinier, die sind schon und die Paraguayer, so gerade so in Asunción, das hatte ich dann schon das Gefühl, die sind nochmal ganz speziell, haben ja da auch einen Sonderstatus. Aber sicherlich auch, wenn es um Leben und Tod geht, also du musst ja aufpassen, in welchem Stadtviertel denn du das eigentlich
Trikot trägst. Ne? Haben Sie da auch weiter Fußball gespielt oder war das da?
Ich habe dort in der Schule, in der deutschen Schule Fußball gespielt. Ehrlicherweise am Anfang, also die spielen schon anders. Allerdings kam man mit seinen deutschen Tugenden da ganz gut voran. Ja, hat Spaß gemacht, aber jetzt nicht auf zu hohem Niveau oder sonstiges, sondern eher so, das war ja ein Jahr, wo man aus seinem bisherigen Leben rausgerissen wurde, das muss man ja einfach sagen, mit 12, 13 realisierst du das ja auch nur am Rande am Anfang und deswegen sagte ja Heimweh, ich war dann eigentlich auch schon wieder froh, dass wir dann ehrlicherweise nach Deutschland zurück sind und ja, Heimweh ins
Bundesland. Ihre Familie ist dann einfach wieder zurückgezogen, weil genau, die Zeit sind, da dann vorbei war.
Sozusagen. Wir sind zurückgezogen. Man kann das auch Auswandern nennen und wie das, heute gibt es ja ganze Dokus darüber.
Oder ja, sonstiges, ja. Heute wäre das eine Doku.
Ja, und auch da weiß man, das geht nicht immer gut. Also steckt da jetzt auch nicht in jedem Detail drin. Das haben wir 12, 13-Jährige jetzt auch nicht in der Tiefe interessiert, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Ja. Aber sicherlich, das war ein Auswanderungsversuch, der jetzt vielleicht nicht in der Gänze gut gegangen ist und deswegen man eher gesagt hat, okay, in Deutschland ist doch ganz schön.
Mecklenburg-Vorpommern zumal.
Vielleicht sollte man auch wieder den Weg zurückwagen.
Und wenn man in der Nähe von Lübs wohnt, ist das ja auch traumhaft.
Ja, wir sind dann
schon allein wegen der Brauerei.
Wir sind dann nicht zurück nach Lübs, sondern wirklich in meine Geburtsregion, genau in Tetro darum. Das wird hier keinem was sagen, aber ich tue so, als wenn das Weltstädte sind. Und, ja, da bin ich dann sozusagen weit aufgewachsen.
Okay. Sie haben dann versucht, Juri Schlünz oder ja, Pierre Libarski nachzueifern, ist zumindest da wieder nachzulesen. Da ist von einem Probetraining bei Hansa zu lesen, das aber nicht erfolgreich ausging und so. Ein Bruch war wohl in der Vita. Ist das soweit richtig oder ist das mehr Fabel, die da im Internet nachzulesen ist?
Ja, das wird ja auch immer anders dargestellt, glaube ich. Damals war der Fußball einfach anders organisiert, als er es heute ist. Eher so auf Stützpunkte verteilt, gerade so in Flächenländern. In Mecklenburg war das jetzt ja sicherlich A, der Standort Rostock, B, Neubrandenburg, C, Schwerin. Das sind so die typischen alten Bezirke der DDR gewesen. Und dann aber noch Güstrow. Das war so der zentrale Ort. Ich war ehrlicherweise nach Güstrow in Anführungszeichen delegiert und dort hast du dann bis in der BA-Jugend auch die höchsten Ligen gespielt im Ligenverbund. Das ist aber anders als heute. Regionalliga war in der A-Jugend das höchste und dann wurde das dann irgendwann so in der A-Jugend zusammengezogen und das war dann bei Hansa Rostock und dort haben sich dann die größten, ich sag mal, Talente zusammengefunden und da hast du dann auch gemerkt, wie die anderen spielen. Ne? Also so, bist jetzt fast der Dorfkönig so nach dem Motto und dann plötzlich merkst du, die anderen, ja, die sind auch nicht schlecht und da ist es dann ehrlicherweise, merkt man es A selber, kommt man auf der Position klar, in die man gerade geht und ehrlicherweise konnte ich auch ganz gut rechnen. In der zweiten Mannschaft damals konnten ungefähr 2 Spieler jedes Jahrgang übernommen werden. Mhm. Dann guckst du so einmal rum und denkst, na, bist du unter den 2 gehören oder hast du nicht eher Probleme im Kader zu kommen? Und der Gerald Dobritz damals, der hat einfach Klartext mit mir gesprochen, weil ich auch dann das Wort gesucht habe und deswegen ja, das ist dann Bruch bei mir gewesen, dass ich dann gesagt habe, okay, der Weg, den du bis jetzt gegangen bist, auf dem du viel Zeit geopfert hast, und man darf das auch nicht vergessen, dass man damals für 3-4 Trainings dann auch täglich da eine Dreiviertelstunde teilweise hingeguckt ist, wieder zurückgeguckt ist, der wird nicht erfolgreich sein und dann musst du es vielleicht jetzt auch in dem Moment einfach neu starten, Reset Kopf drücken, weil diese sozialen, pädagogischen Formen, die es heute in der NLZ gibt, die gab es ja damals gar nicht. Du bist ja ins Loch gefallen und ich glaube, damit bin ich ganz gut umgegangen.
Aber der Traum vom Profifußball-Dasein war schon bis dahin da sozusagen. Da haben Sie schon gedacht, Sie können da irgendwie mal...
Den lebt ja jeder so lange, bis er denkt, er ist der Größte.
Ja, ja,
es gab ja noch kein Social Media, der gesagt hat, darunter. Klar, wenn du dann natürlich dann eine ganze Zeit lang relativ gut... Ich würde mir jetzt auch behaupten, dass ich damals nicht schlecht war, aber es gibt einfach deutlich bessere Kicker und wenn ich dann sehe, unter meinem Jahrgang hat da Marco Vorberg gespielt, der später zum Bundesliga-Star dann auch geschafft hat. Wie der drauf war, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war einfach ein anderes Niveau. Und Hansa hat damals nochmal Bundesliga gespielt. Beim Training waren Oliver Neville oder Barbares, die dann ein bisschen zugeguckt haben. Das Niveau war extrem hoch. Da musste ich mich jetzt auch nicht für schämen, da jetzt nicht unter den Top 2 gewesen zu sein und vielleicht auch nicht mal in den Top 11 oder 18, sondern einfach aber dann auch, glaube ich, so schlau zu sein. Den Weg wirst du jetzt nicht zu lange mitgehen, weil du eh weißt, wie das Ende geht. Jetzt würde einer vielleicht sagen, die gibt früh auf. Nee, das ist einfach der Realismus und ich habe ja auch mich unterhalten mit Älteren, wie die das gemacht haben. Die sind dann später, die Sprinter-Connection heißt das ja dann immer, die dann von Oberliga zu Oberliga ist reisen, weil da irgendeiner 400 Euro wieder fallen lässt, nach dem Motto, irgendein Dachdeckerfirma will jetzt den, was weiß ich, Rot-Weiß-Trien will das sagen, das ist jetzt unfair, dass ich das sage, aber ich glaube das einfach mal, jetzt in die dritte Liga schießen und so weiter und das Projekt geht nach 2 Jahren irgendwie zu Ende und der Dachdecker ist pleite und da habe ich gedacht, nee, das ist nicht das, was ich will. Also da habe ich dann gesagt, lieber, dann mach den Cut ganz und habe dann auch 3 Jahre, glaube ich, gar kein Fußball gespielt und dann in meinem Heimatverein dann, ja, genau, in der SV dann einfach weitergespielt und was höchste war dann so Verbandsliga.
Und Sie haben quasi Ausbildung gemacht, wir haben gefunden Volontariat, also Medienberuf sozusagen und dann Groß- und Handelskaufmann.
Ja, erste großen Auslandshandelskaufmann. Wie das dann ist, ich habe ja gesagt, man fällt in so ein Loch. Das Loch sah so aus, wie so ein Jugendlicher mit 17 ist, der jetzt keine pädagogische Begleitung hat. Zu Hause, Fernsehen, macht auch Spaß. Kein Training. Gehst mal zu den Kumpels rum, guckst, was so los ist. Und jetzt mit dem Beruf, mit dem Leben, was machst du danach, habe ich mich jetzt ehrlicherweise nicht so tierisch beschäftigt. Das funktioniert aber auch nur 1-2 Wochen, weil irgendwie sitzt ja die Mutter dahin und denkt, so ein Mann muss mal zum BITS, hieß das damals, so Berufsinformationszentrum, und hat die mich morgens hingeschleppt. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe gesagt, das höre ich mir morgens an, nahm das bist du wieder zu Hause und dann machst du wieder was weiter. Das hat aber leider Form angenommen an dem Tag, dann bist du dahin, hast erzählt, also irgendwie, ja, so kaufmännische Ausbildung würde mich jetzt so interessieren, gar nicht so die Fachrichtung. Und dann fing sie an da, das war in Tetro, das weiß ich noch, und sagte, der größte Laden da, die suchen einen großen Auslandskauf.
Ach, da ging es direkt richtig los, sozusagen.
Gleich den Arbeitsvertrag rausgeholt.
Ich kann da auch gleich anrufen, ob sie da hinfahren können. Und dann hatte die auch Zeit, und ja, ich habe da eine Bewerberin, aber die wollte nicht an dem Tag. Und ich habe eigentlich einen desillusionierten Eindruck gemacht, habe aber zu allem Ja gesagt, anscheinend. Und platziere einen Arbeitsvertrag. Das klingt jetzt wirklich, aber es war wirklich so wild. Und schneller als ich dachte, hatte ich die Ausbildung. Konnte die aber verkürzt machen, weil ich auch später eingetreten bin und so weiter. Im Endeffekt war das gut. Das war eine harte Ausbildung. Ich hatte einen harten Lehrmeister, einen harten Geschäftsführer damals.
Das war in welchem Bereich war das?
Das war ehrlicherweise Großhandel in der Fleischwirtschaft.
Okay.
Also ganze 40, 50, 60 Tonnen Sachen, die dann immer nach Marokko und was weiß ich nicht alles gegangen sind. Also wirklich ein riesen Unternehmen dort gewesen. Das kann man sich dann gar nicht vorstellen. Und ja, verderbliche Lebensmittel schwund bei, das kommt lebend an und stirbt ja irgendwie, also, und kühlt dann und ist weniger Kilogramm als vorher, und das muss man alles berechnen, und das ist komplizierter als man dachte. Viel Zollpolitik, damals gab es diese offenen Grenzen noch nicht, die wir heute kennen. War nicht die schlechteste Lehre, muss ich ehrlicherweise sagen, habe aber für mich nach der Lehre und einer kurzen Arbeit, die ich dann da gemacht habe, gesagt, okay, ich will noch ein bisschen was anderes im Leben. Und jetzt kam sie auf das Volontariat, das ist dann später daraus so ein bisschen entstanden aus dem weiteren Verlauf, den man dann gemacht hat, weil neben dem Fußball meine Leidenschaft immer der Kampfsport war. Ob das jetzt Boxen ist oder auch früher hat es ja so den Schleier, so ein bisschen das will man nicht drüber reden, das Mixed Martial Arts gehabt. Früher hat man Käfigkämpfer dazu gesagt. Für mich war das schon damals mal eine hochprofessionelle Sportart, die heute natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert hat. Indem ich auch jemanden aus der Region hier damals schon getroffen habe, der heute der Zone-Kommentator ist, HFC-Fan ist. Das ist der Marc Bergmann, der eigentlich die UFC-Events auf der Zone ständig kommentiert. Der war damals dabei bei mir, und wir haben so alle zusammen so eine Plattform aufgemacht, gegründet, eine Kampfsport- Gemeinschaft, die in Europa auch relativ groß wurde, und daraus habe ich dann raus entschlossen, okay, gehst in die Medienbranche, machst ein Volontariat beim Lokalsender und lernst das Ganze dann doch mal so ein bisschen von der Pike auf. Es gibt ja nicht den klassischen Lehrberuf als Redakteur, sondern das läuft da ein bisschen anders, und so ist das entstanden.
Dann hat es doch noch eine ganze Weile gedauert, bis Sie dann zu Hansa gekommen sind. Erzählen Sie mal ein bisschen, was haben Sie sozusagen in der Zwischenzeit noch gemacht sozusagen?
Sie, Sie merken, dass, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann da lang ausholen oder
kurz. Dann machen Sie den Teil jetzt kurz, den
Korb. Es gibt keinen stringenten Weg. Ja, ich bin durch das Volontariat bzw. durch die Medienarbeit wieder leicht mit Hansa in Kontakt gekommen. Und damals stand der Verein schon mit dem Rücken zur Wand. Gab die große Ja zum FCH-Kampagne. Die war deutschlandweit relativ aufmerksam. Hansa hat ein Urteil verloren, musste eine inverse Steuerrückzahlung. Uli Hoeneß hat auch gesagt, wenn die Bürgerschaft sozusagen Steuererlässe gibt und was weiß ich nicht, alles, die den Verein rettet, dann kommt Bayern München auch. Und in dem Zusammenhang hatte man mich damals gefragt, ob ich ja ein paar Videos, eine Kampagne darum stricken kann, so mithelfen kann. Also ich habe das ja nicht hauptverantwortlich damals gemacht, und da kamen die Berührungspunkte. Und dann kam Stück für Stück die Nähe, und aus der Nähe wurde dann immer, du wurdest immer mehr vereinnahmt.
Genau, und dann haben Sie einen offiziellen Posten gekriegt irgendwann bei Hansa.
Sie haben mit 33, zumindest wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, einen offiziellen Posten bei Hansa angefangen. Mit 35 waren Sie schon sozusagen der Chef von dem Ganzen. Wie ist das zu erklären?
Ja, durch die Umstände des FC Hansa Rostock. Ich habe ja gesagt, bin durch die Krise schon überhaupt da wieder so ein bisschen näher rangekommen. Aus der einen Krise, die man dann geheilt hat, gab es die nächste Krise. Und irgendwann waren so viele Krisen da, dass keiner mehr da war. Und dann, also klingt
das... Du sagst, Robert, mach du das einfach.
Ja, so ein bisschen überschwitzt könnte man das so formulieren. Das ist jetzt nicht, dass ich das Ergebnis eines riesen Auswahlprozesses damals war, sondern die Begleitumstände in Rostock wirklich so schlimm waren im Jahr, dem Jahr 2015, muss man ehrlich sagen. Ich hatte noch mit dem Materia und dem Paul Weinlich damals auch noch so ein Lizenzspiel aufgestellt, wo wir so ein Benefizspiel hatten. Das wird jetzt, glaube ich, am diesem Wochenende
genau,
sogar
kopiert. Ne?
Genau, genau, damals ging es aber um die Lizenz. Also hatte wirklich dramatische Sachen, kam Campino und was weiß ich nicht alles. Und auch das hat man irgendwie nicht genutzt. Danach gab es noch Hausdurchsuchungen und was weiß ich nicht alles. Also es ist wirklich, wirklich schon sehr dramatisch gewesen. Und eine Mitgliederversammlung, auf der irgendwie keiner mehr blieb. Und ja, dann war das so, dass ich dann da erst gefragt wurde, ob ich in den Vorstand gehe, und da der Vorstandsvorsitzende, der dann gekommen ist, auch relativ schnell festgestellt hat, hat Rolf Elgeti damals, das ist ja der, der strategische Partner in Rostock, mich damals angerufen, da haben uns noch gesiezt, und dann, ich mache es kurz, so nach dem Motto, Sie müssen. Da geht es nicht um, Sie wollen oder wollen Sie überhaupt, oder, sondern ich sage es mal ganz direkt, ich habe das jetzt erlebt, so, Sie müssen. Und ja, der Verein bedeutete mir viel, die Mitarbeiter bedeuteten mir viel. Wir waren auch schon im Sanierungsprogramm drin und habe dann gesagt, okay, mit dem Christian Hüneburg, dem Vorstand Finanzen, damals habe ich gesagt, okay, ziehen das durch. Und ich gehe in die erste, ganz erste Reihe, also da war ja Vorstand Marketing noch die zweite, wenn man so möchte. Ja, und tue es mir im Endeffekt an, und daraus ist dann 8 Jahre lang Vorstandsvorsitzender geworden, vielleicht knapp 9 sogar.
Keine Angst gehabt, dass Sie dann das Gesicht sind, die dann sozusagen die Tür zuschließt bei Hansa?
Ja, die Fallhöhe war am Maximum, ne? Also die haben den Gipfel der Fallhöhe absolut erreicht. Das klar, setzt man sich damit auseinander, und man hat ehrlicherweise, ich habe das ja auch, wie gesagt, froh gewesen, dass ich einen guten Vorstand Finanzen damals hatte, auch einen guten Freund, mit dem ich heute auch noch in Kontakt bin, ist heute Geschäftsführer beim HSV Handball, da in der ersten Reihe. dass ich da wirklich einen guten Mann hatte, mit dem auch offen reden konnte. Ich habe auch gesagt, ich habe jetzt gesehen, wie jeder Vorstandsvorsitzende hier entweder nach 2 oder 3 Jahren vom Hof geflüchtet ist. Der letzte ist ja nach ein paar Monaten schon los. Na klar, weißt du, was das bedeutet. Und wenn nicht, ist es ja Naivität, die kann manchmal helfen. In dem Fall nicht. Na klar, musst du dich da komplett auseinandersetzen. Was bedeutet das für dich? Was wird dich das verändern? Wie wird sich das für auch die Familie und alles verändern? Und das, man kann schon sagen, dass das davor ein anderes Leben war, als es danach war. Das ist der Faktor.
Nun kann man, wenn man heute so Sachen hört, was Sie für den Verein bedeuten, sage ich mal so, wurde immer gesagt, dass es Robert Marien ist ein wichtiger Pfeiler, warum das geklappt hat, den Verein zu sanieren, den Verein einfach eine neue Spur zu bringen. Was haben Sie da richtig gemacht oder warum hat das funktioniert? Also es war, wir haben es jetzt gerade beschrieben oder Sie haben es gerade beschrieben, es war, die Situation war so schlecht, wie sie nur sein konnte und Sie haben es irgendwie geschafft. Was waren so die Stellschrauben, die Sie da oder die ganz großen Schrauben, die Sie da gedreht haben?
Ja, da gab es schon mehrere Komponenten. Also wie gesagt, ich bin wirklich froh gewesen, einen guten Mitstreiter an der Seite zu haben. Das ist wichtig, auf den man sich verlassen kann. Rolf Elgeti war ein wichtiger Eckpfeiler, weil er hat mir komplett vertraut. Ich hatte ihm das damals vorgestellt, wie die Lösungsmöglichkeiten aussehen können. Und er hat von Anfang an gesagt, er hält sich aus dem Tagesgeschäft komplett raus und gibt mir, beziehungsweise auch mit dem Christian Hüneburg zusammen, die Flugbahn, dass wir abheben können überhaupt. So haben wir es dann damals beschrieben. Ich habe gesagt, Rolf, machen wir uns nichts vor. Das wird ja 1-2 Jahre dauern, bis wir saniert haben, dann konsolidiert haben. Also der Verein muss in seinen Kosten runter, der Verein muss in seinen Strukturen runter. Ich habe gesagt, die sind so schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das weiß noch gar keiner so richtig. Und das bedeutet aber, für alles braucht man ein bisschen Ruhe. Und diese Ruhe hat er ehrlicherweise mit Darlehen dann herstellen können und Ruhe auch gegeben, indem er sich wirklich aus dem Tagesgeschäft komplett rausgezogen hat. Also ich brauchte komplette Rückendeckung. Das war erstmal wichtig. Einen guten Mann an meiner Seite, wie gesagt, das will ich auch gar nicht kleinreden. Das war mir persönlich auch wichtig, dass wir da gemeinschaftlich den Weg gehen. Hat eine sehr, sehr, sehr gute Geschäftsstelle, die stark reduziert war. Also weiß noch, der erste Tag war ja aus dem Kollegenkreis, aber nicht vergessen, man hat einen Haufen Kollegen entlassen zur damaligen Zeit. Ne? Also von allen anderen Kollegen müssen Lohnverzichte eingesammelt werden, aber das Team ist dann so klein gewesen und so verbündet gewesen. Das war wie eine Wagenburg, also das hat sich auch so empfunden, dass es von Anfang an gesagt hat, okay, wir reißen das jetzt hier alles zusammen. Also diesen Hype konnte man dann schon entwickeln. Ja, und dann ging es eigentlich in die Mitglieder und in die Fanszene und so weiter rein, dass man die alle auf dem Weg mitgenommen hat. Und sowas geht ja nur gemeinschaftlich. Der Verein gehört ja nicht einer Einzelperson, ob das jetzt Elgeti ist oder Robert Marien ist oder nee, das ist das Stückwerk vieler Komponenten dann und würde sagen, Dirigent ist vielleicht ein großes Wort und vielleicht auch das Verkehrte, aber dann, man muss die alle zusammenbringen und man muss die Kraft so eines Vereins dann auch entfalten und das in vielen, vielen Gesprächen, aber vor allem brauchen sie erstmal komplettes Vertrauen der handelnden Person in sie und dann ja, man weiß ja erst dann, was man kann oder was man nicht kann, wenn die Krise vor der Tür steht und die richtige Krise kommt und dann man wirklich im Wind steht und ob du dann umkippst oder nicht. Und das sind, da weht der Wind schon ganz schön rau da oben. Also wenn da bestimmte Fansachen sind oder natürlich auch der DFB mit seiner Lizenz Bescheid, am Anfang waren das ja keine schönen Bescheide, um die Ecke kommen, dann darfst du nicht gleich in Schlingern geraten, sondern du musst den Plan entwickeln und musst dir bewusst sein, dass alle dich angucken. So, und der Situation musst du dich stellen und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
Ja, eine wahnsinnige Aufgabe. Wir haben ja vorher auch schon so ein bisschen drüber geredet, dass bei Hansa Rostock natürlich noch ein Verein sehr viel mehr Resonanz dort oben natürlich hat in der Umgebung, jetzt als beispielsweise der HFC, der ja einfach eine riesengroße Fanbasis hat, da haben sie auch damit zu beigetragen, dass das mehr Mitglieder zumindest wurden. Aber das ist ja alles nochmal potenziert so. Also wir kennen die HFC-Maßstäbe, aber bei Hansa Rostock ist ja quasi, da reden viel mehr Leute noch mit oder sagen, wie es weitergehen soll oder haben eine Meinung zum Verein sozusagen. Das ist schon ist schon heftig, das dann auszuhalten.
Ja und nein. Also ja, da oben gibt es nichts anderes. Das ist, aber man darf auch nicht vergessen, dass Hansa vor 10 Jahren noch anders aussah, als es Hansa heute ist. Ne? Also da waren keine 10.000 Leute im Stadion im Durchschnitt. Das vergessen vielleicht auch viele. Der Sponsorenschnitt ist schlechter gewesen damals, als er jetzt beim HFC ist. Das vergessen auch viele. Okay. So viel war da jetzt am Anfang auch nicht. Ne? Also auf der letzten Mitgliederversammlung, wo ich dann da war und natürlich auch entlastet werden wollte und mich auch natürlich auch mal stellen wollte noch, ist es, glaube ich, in einem Satz, glaube ich, das habe ich positiv wahrgenommen, gesagt worden, ja, du hast es geschafft, dass wir wieder stolz auf den Verein sind. Und ich glaube, die Kraft liegt an der Masse. Und diesen Stolz mussten sie erstmal wieder herstellen. Und wenn ich das jetzt auch im HFC übertrage, ich glaube, der Verein weiß manchmal noch gar nicht, was in ihm steckt. Ich glaube, der macht sich viel kleiner. Das haben sie jetzt an der Moderation. Da oben ist alles viel größer. Ja, es ist momentan, brauchen wir jetzt auch gar nicht kleinreden, aber wenn ich so vor 10 Jahren hingucke, sage ich auch, naja, also wir hatten größere Schulden, als der HFC jetzt hat, also es waren über 30 und größere Probleme, aber die Mitarbeiterschaft war jetzt auch nicht so viel größer, ne? Also als sie jetzt vielleicht beim HFC oder sonstiges ist. Und die Stadt da oben ist auch kleiner als in Halle. Also ich glaube, im Verein steckt schon viel Potenzial beim HFC, ohne jetzt das gleich mit Hansa gleichsetzen zu wollen. Da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, Dynamo Dresden und Hansa Rostock sind einfach zwei absolute Flaggschiffe im Osten. Wenn die ihre Kraft wirklich richtig entfalten würden, bei allem Respekt auch vor Union, das habe ich auch mit Dirk Zingler immer gesagt, Union macht aus ihren Möglichkeiten aber das Maximale und da kann man Dirk Zingler nur auf die Schulter klopfen, stellvertretend für alle, die dort im Verein eine super Arbeit leisten, aber die größten Flaggschiffe sind halt die beiden, der eine im Norden, der andere im Süden, die haben einfach die größte Kraft, das stimmt dann, aber die wurde auch komplett entfesselt, noch nicht so ein Sport, das muss man auch sagen, also Union spielt halt nur heiße Liga. Aber der HFC hat viele Komponenten, um zumindest, ich sag mal, vielleicht um Platz 5 im Osten zu spielen. Das sollte er schon mitnehmen.
Die Fanbasis jetzt so ein bisschen schon angesprochen. Es gibt auch Bilder, die man recht schnell findet im Internet, wo sie quasi als ja, so Ein-Mann-Mauer zwischen Randalierern auch agieren. Ja, auch diverse leider TV-Interviews, wo sie sich sozusagen rechtfertigen müssen für Dinge, die eigentlich nicht passieren sollten im Stadion. Wie haben Sie das wahrgenommen? War das diese ja, Zusammenarbeit mit der ja, sehr emotionalen, sag ich mal positiv, aber durchaus auch problematischen Fanszene von Hansa?
Ja, mit Licht und Schatten. Also ich hab die Fanszene ja nie als Feind gesehen. Ne? Also wir müssen erstmal einen Grundsatz klarstellen. Also Gewalt im Stadion ist auch meine rote Linie. Und da könnte man darüber anfangen, fängt Gewalt an. Das fängt an für mich immer, wenn die Pyrofackel die Hand verlässt, aber definitiv dann, wenn Fangruppen aufeinandertreffen wollen und die Auseinandersetzung suchen wollen und alle das sehen müssen und gegebenenfalls auch dazwischen stehen, das sind nicht akzeptierende Bilder. So, das ist ein Leitsatz. Ich habe aber auch viele Leute in der Fanszene wahrgenommen, die das ähnlich sehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber auch selbst nach solchen großen Auseinandersetzungen. Manchmal ist es ja auch so, dass sich zwei Affen einfach durch eine Glasmauer anbrüllen und ich sage immer, wenn die Mauer weg ist, dann weiß ich auch gar nicht, ob beide nicht weglaufen würden oder ganz überrascht werden würden. Will das jetzt auch nicht so verniedlichen oder sonstiges. Das sind ja schon dramatische Szenen, aber den Austausch mit der Fanszene habe ich grundsätzlich sehr, sehr geschätzt. Auch mit Protagonisten dort. Man hat ja feste Ansprechpartner, man hat ja Kommunikationskanäle hergestellt. Da ist mir das immer zu einfach, das so schlecht zu reden. Es gibt kein Schwarz-Weiß, aber natürlich, wenn du da manche Auseinandersetzung hattest, dann bist du natürlich schon und hast da im Interview gestanden, dann hast du gedacht, jetzt bist du da irgendwie stellvertretend angeklagt, in Anführungszeichen, für eine Handlung, die ja auch komplett deinem Wertekatalog widerspricht. Ne? Mhm. Also, da brauchte man schon manchmal einen Tag, wo man sich geschüttelt hat und gesagt, sag mal, heute haben da diese Napsen Fasching gespielt da oben bei euch oder was läuft da gerade unrund? Weil nächsten Tag ganze Fangruppen ja auch vor dir sitzen und die Liebe zum Verein siehst du denen auch an. Und das ist auch bei denen so. Und gleichzeitig widerspricht sich das in einigen Sachen. Das ist da schwer zu beschreiben. Da könnte ich sicherlich 5 Stunden darüber philosophieren und müsste jeden Fall einzeln auseinandernehmen. Deswegen ist Differenzierung des Falles. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich die Zusammenarbeit mit der Fanszene sehr geschätzt. Schätze die Fanszene in Rostock auch sehr. Nichtsdestotrotz gibt es einfach Ausfälle da oben in extremem Maße, wo man sich, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle hinterfragen sollte, nützt das dem Verein und nützt das auch der Gruppe, nützt das den Mitgliedern und das losgelöst davon, dass Ultra sei noch immer Austesten von Grenzen ist, ein bisschen Rebellion, darum geht es mir gar nicht. Also ich habe auch gar nichts gegen starke Meinungsäußerung und manchmal kann man auch ein bisschen derb drüber sein. Das muss man aushalten, das ist in Deutschland sowieso immer alles jetzt ein bisschen zu leicht verpönt, aber manche Sachen gehen halt einfach nicht. Und ich glaube, der Verein könnte weiter sein, gerade weil diese Fanszene so kraftvoll ist. Aber trotzdem ist das ein Gemeinschaftswerk da oben. Das kann man schwer beschreiben. Also wenn man es sich wie Sand ausdrücken will, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich nach dem Motto. Aber das ist schon eine große Gemeinschaft, aber manche Ausfälle gehören sie einfach nicht.
Ja, ich finde, es wird auch, wie Sie das erklären, wird es auch schon ganz gut deutlich, was das so ausmacht, dort oben die Gemeinschaft. Dann haben Sie gesagt, ja, so ein bisschen mehr als 8 Jahre waren Sie dann Chef vom Ganzen sozusagen da oben bei Hansa Rostock. haben dann im März vergangenen Jahres, glaube ich, für sich gesundheitlich gesagt, es geht erstmal nicht mehr. Dann kam die ganze sportliche Situation dazu. Hansa ist abgestiegen aus der zweiten Liga, hat dann einen personellen Umbruch gemacht, bei dem dann auch Sie sozusagen entlassen wurden. Wie ist da jetzt Ihre Gefühlslage, wenn Sie nochmal auf diese Zeit, das waren ja so drei, vier Monate, in denen das alles so zusammenkam, gucken, sind Sie da eher verbittert oder ist das alles schon wieder okay für Sie?
Ja, es ist mehr als, oder es war ein längerer Zeitraum als 3-4 Monate. Also ich habe schon deutlich früher gesagt, dass es nicht mehr geht. Wir hatten halt neben diversen Vorfällen natürlich auch eine sportliche Situation, wo wir den Klassen halt gerade noch so geschafft haben. Also die letzte Saison, wo man rein
ist. Die Saison davor, genau.
Da fängt das eigentlich an und da hatte ich eigentlich so die ersten Gespräche gesucht, dass, dass es eigentlich zu viel wird gerade. Ich frage mich auch immer selber, ob es mir selber nicht gelungen ist oder ob der Verein das auch brauchte, dass man ab einem bestimmten Moment auch geht, damit andere Schultern auch langsam übernehmen, weil das war schon ganz schön so oft so, der Laden ist halt aus dem Kleinen gewachsen und man guckt immer sehr schnell nach oben und es ist ja nicht so, dass man das nicht wollte, dass andere Leute auch mehr Verantwortung tragen, aber im Restzweifel ist es halt immer einfacher, ich habe im Wind stehen, ist halt schwierig, Kritik aushalten ist halt schwierig und dann im Zweifel dann noch immer nochmal, du Robert, kannst du nochmal rüber gucken und so, das war halt sehr, sehr oft so und das habe ich halt gemerkt und habe dann gesagt, okay, für mich dann irgendwann im Laufe der Saison, wo ich dann auch gemerkt habe, dass gerade in dem Zusammenhang ich eigentlich im Sommer hätte sagen müssen, Cut, da sind Fehler entstanden. So, deswegen sage ich, man kann sich da auch nicht freisprechen und am Ende sagen, ich bin nicht abgestiegen, ich war ja gar nicht da. Das wäre zu einfach. Man hat ja Entscheidungen mitgetroffen, die am Ende dazu geführt haben, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht abwenden konnte und dann nicht dabei sein konnte und sich einredet, was hätte man abwenden können. Das ist immer einfach gesagt. Deswegen hat das früh begonnen. Ich habe dann im Dezember auf jeden Fall gesagt, jetzt, ich, das geht nicht mehr. Und das auch noch vor diesen ganzen Fansachen, die dann danach entstanden sind, gesagt, dass ich den Cut brauche und der Aufsichtsrat wollte eine Pause. Der wollte keine Auflösung. Ich habe die Auflösung angeboten. Der wollte eine Pause. Und aus der Pause ist dann entstanden, okay, wir brauchen dich aber noch bis März. Die Lizenzierung steht an und so weiter. Ich habe gesagt, gut, das ziehe ich alles noch durch. Und dann kam im März.
Genau, im März kam dann der offizielle. Genau.
Und wie das dann so ist, sie verlassen dann das Grundstück. Andere macht es plötzlich Spaß und andere reden vielleicht auch anders und führen dann auch anders und das entwickelt sich dann so. Und aus der kurzen Pause wurde dann, dass man im Ausland halt dann mitbekommen hat, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, ich gehe ins Ausland, weil ich halt vor den Stadiontoren lebe und wenn ich da sage, ich mache jetzt eine Auszeit, also das ist
der geht Weg, nicht,
der
geht
Weg ist ja nicht weit. Ne? Also deswegen hatte ich gesagt, und das hat mich so vielleicht so ein bisschen verwundert, dass man, wenn man schon eine Entscheidung trifft, da hat der Aufsichtsrat jedes Recht zu, das muss man auch sagen. Ich habe auch genug Entscheidungen im Leben getroffen, dann hätte ich mir vielleicht eine bessere Kommunikation und einen besseren Abgang gewünscht. Aber Verbitterung ist jetzt nicht da. Ich glaube, dass der Verein sich bloß wieder selber fast zerlegt hätte. Man darf ja nicht vergessen, dass von den Entscheidungsträgern eigentlich jetzt, glaube ich, nur noch eine Person.
Es sind dann relativ viele gegangen.
Die sich ja aufgrund, wie sie das, glaube ich, angegangen sind, dann vielleicht auch alle ja selber verbrannt haben. Auch der Nachfolger, der dann da war, ist ja auch schon nicht mehr da. Das war vielleicht nicht gut und da sollte man eigentlich die Lehren für die Zukunft vielleicht rausziehen. Aber jetzt von Verbitterung zu reden, das, nee, also ich ist auch noch so, wenn ich dann, ich habe jetzt ein bisschen mehr Abstand als am Anfang, aber wenn ich da Spiele gucke, dann ist es nicht so, dass ich sage, also hoffentlich verlieren die heute. Also nee, es ist genau umgekehrt. Also wünsche weiterhin alles, alles Gute. Also es sind weiter viele meiner ehemaligen Mitarbeiter, Mitstreiter, denen ich nur das Beste wünsche. Die hat man ja ausgesucht, die hat man ja teilweise auch in Positionen gehoben, wo man einfach nur sagt, warum soll ich dir jetzt plötzlich keinen Erfolg mehr wünschen? Also das wäre ja, also.
Das wäre auch noch so eine Frage gewesen. Sie verfolgen Hansa schon noch intensiv, schauen Spiele und gucken sich an, wie es mit dem Verein weitergeht.
Ehrlicherweise, seitdem ich beim HFC bin, fehlt so ein bisschen die Zeit. Ich musste jetzt, wir waren ja jetzt in Greifswald, da habe ich ja geguckt, auf dem Rückweg hat dann Hansa gespielt, das habe ich dann, und da habe ich in dem Moment, wo die dann das Spiel verloren hatten, eigentlich mal so gedacht, ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen die als nächstes spielen. In dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich sie eigentlich nicht mehr so verfolge. Also nicht mehr so intensiv, klar, man guckt ab und zu noch die Ergebnisse, aber nee, ist jetzt nicht mehr so, dass man da so in der Tiefe drin steckt. Das war die ersten Wochen und Monate am Anfang noch doch noch der Fall, weil man auch immer wieder damit konfrontiert wurde. Deswegen war der Abschluss auch einfach für mich auf der Mitgliederversammlung wichtig, um zu sagen, okay, jetzt macht man auch mal die Tür zu und beschäftigt sich mit dem Neuen. Und so ist halt auch der Weg zum HFC dann entstanden, aber nee, So viel Zeit habe ich jetzt nicht da, um alles zu verfolgen.
Da haben wir schon die schöne Brücke zum HFC. Vielleicht auch, weil Sie dann, wie Sie gesagt haben, schon zur neuen Saison hin gesagt haben, gesundheitlich ist es irgendwie schwierig oder es wird vielleicht alles ein bisschen viel. Was haben Sie sich davon mitgenommen, auch für Ihre Arbeit beim HFC sozusagen? Ist das so was, worauf Sie jetzt mehr achten?
Ich weiß gar nicht, wenn ich so zurückblicke, ob ich hätte irgendwas anders machen sollen oder können, weil am Ende ist der Weg ja erfolgreich gewesen. So. Die Frage ist ja immer, das ist ja theoretisch, so pathologisch nachgucken, also woran ist der Patient gestorben? Du bist ja Intensivmediziner jeden Tag, ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich das anders gemacht hätte. Das kann ich gar nicht sagen, ob da der große Fehler drin lag. Ich habe immer auch gesagt, egal ob die Auszeit jetzt ist, die ich hatte, oder ob dann am Ende das Ende. Ich glaube, die Emanzipation der Leute, die man schon reingesetzt hatte, hat dadurch Kraft entfaltet. Und ich glaube schon, dass man auf die richtigen Leute gesetzt hatte, aber es einfach wichtig war, einfach mal weg zu sein. Dass die Leute selber übernehmen müssen. Und ich glaube, vielleicht ist das endgültige Ende dann vielleicht sogar auch noch ganz gut gewesen, dass der Laden sich komplett neu strukturieren muss. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich was anders gemacht hätte. Das Einzige, was ich anders gemacht hätte, das hatte ich vorhin angeklungen, ich hätte im Sommer schon sagen müssen. Also das waren jetzt 7 Jahre. Wir haben jetzt nochmal den Klassenerhalt geschafft, an den keiner mehr geglaubt hat in der zweiten Liga. Und jetzt ist Staffelstabübergabe. Ich glaube, das wäre zu dem Zeitpunkt besser gewesen, hat aber das Gefühl, der Laden ist überhaupt nicht darauf vorbereitet. Der Aufsichtsrat hat es mir ja auch gesagt, der Aufsichtsratsvorsitzende, als man den damit konfrontiert hat, nein, wir hatten es ja sehr bequem die letzten Jahre. Ne? Und habe ja gemerkt, okay, die kommen erstmal selber jetzt ins Denken. Also,
was da eigentlich alles zu tun war, sozusagen, was die alles weggeschafft haben.
Und wenn man jetzt ehrlich ist, das hat jetzt gar nichts gegen die ehemaligen Protagonisten zu tun, naja, ihre Entscheidung haben jetzt nicht gerade Erfolg herbeigeführt, auch für sie selber. Das hat sie ja selber weggespült, dass man sie vielleicht in dem Moment auch mal selber festgestellt haben, wie schwierig es ist, Entscheidungen zu treffen. Sie zu kommunizieren, die Leute mitzunehmen, Mitglieder und so weiter. Klar kannst du falsche Entscheidungen treffen. Deswegen habe ich auch gesagt, für mich, ich werde das öffentlich nie kommentieren, diese Entscheidung. Ich habe mich nie geäußert. Ich habe jede Interviewanfrage abgelehnt und sonstiges. Man steht dem Verein dann nur im Weg. Wenn man es positiv äußert, wie glaubwürdig ist das? Wenn man es negativ äußert, redet da ein Verbitterter. Das hilft dem Verein nicht. Hat es deswegen eher von der Seitenlinie wahrgenommen. Und ja, das hat geschmerzt in dem Sinne. Ich habe das immer gesagt, es war mein Baby, was man mit aufgebaut hat. Das will ich gar nicht sagen, das ist meins, aber ein Stück weit gehört ja jedem Mitglied das da oben. Dass ich natürlich dann gedacht habe, jetzt haben wir das da 8, 9 Jahre aufgebaut und jetzt wird das hier gerade so eingerissen. Haben wir aber eine gute Kurve gekriegt und wie gesagt, wünsche mir jetzt auch alles Gute, aber habe jetzt auch den Abstand einfach, auch den räumlichen Abstand und der tut mir auch gut.
War es dann vor allem die Konstellation bei Hansa, wo Sie gesagt haben, es ist zu viel, oder war es halt auch einfach, dass Sie gesagt haben, ja, keine Ahnung, ich bin morgens um 6 aufgestanden und habe quasi direkt an mich an den Laptop gesetzt und dann abends um 23:30 oder vielleicht noch später erstmal wieder zugemacht und das hat dann funktioniert dann auf Strecke irgendwann auch nicht mehr?
Ja, das ist schon so. Also Sie haben ja keinen Urlaub. Selbst wenn sie irgendwo sind, das klingelt ja morgens bis abends, wenn sie die Zeitzonen gewechselt haben, dann wird es wirklich langsam schwierig. Das war so halt, es ging nicht ohne. So, warum auch immer, man kann auch mal sagen, man hat die Struktur falsch gebaut, das glaubte ich nicht. Ich glaube einfach, dass die Leute dann nicht übernommen haben. Wie gesagt, vielleicht auch der Aufsichtsrat nicht in die Verantwortung gegangen ist, die er hatte. Punkt. Ja, und mich hat das enorm belastet. Also klar, wenn Sie da morgens um 5 Uhr aufstehen und dann abends um 23.30 Uhr ins Bett gehen, und man darf nicht vergessen, ich habe bei Hansa viel Krise erlebt und trotzdem haben wir viel gestaltet, aber wir mussten die Insolvenz abwenden, 30 Millionen Schulden, das ist uns alles Stück für Stück gelungen. Vergessen Sie nicht, dass Corona war, wo Hansa auch eine Vorreiterrolle gespielt hat. Wir waren der erste Verein in Westeuropa, der vor Zuschauern gespielt hat, das darf man nicht vergessen. Das stimmt, ein Drittligist damals auch nicht einfach so. Ich hatte damals auch immer gesagt, viele Vereine, die jetzt groß sind, werden nach Corona klein sein oder kleiner sein, siehe Schalke 04, die jetzt nicht mehr die Rolle spielen, die sie vielleicht davor gespielt haben. Und gleichsam kann das Chance sein für andere Vereine. Und das hat Hansa Rostock, glaube ich, damals optimal genutzt und ist da hochgegangen. Aber ja, ich habe mit 10 Millionen Euro Umsatz begonnen. Am Ende waren es 45 Millionen ungefähr. Und das zeigt einfach, was für eine Riesengrößenordnung wir da hatten. Und wenn Sie das gefühlt nur an einen Mann ausrichten oder der Verein einmal ausgerichtet wird, dann ist das irgendwann nicht tragbar. Und das kann man mir als Fehler unterstellen, würde ich auch akzeptieren. Andersrum habe ich im letzten Jahr so viele Direktoren schon eingesetzt, die heute auch einen riesen Job machen. Also man hat da schon die richtigen Leute gehabt. Aber vielleicht bedarf es einfach, dass man einfach mal weg ist und ja, dann andere in die Verantwortung mehr treten, weil sie uns immer wieder die Verantwortung abgeben werden.
Jetzt sind Sie beim HFC. Ich weiß, über den Arbeitstag werden wir gleich noch sprechen, wie lange der ist. Genau. Den will ich noch nicht vorgreifen, aber vielleicht einfach mal so rein Interesse halber nochmal vielleicht auch für die Leute da draußen, wie kam es eigentlich, dass Sie hier sind? Es gab ja eine Stellenausschreibung, haben Sie das so, wie bis jetzt der
in der Zeitung gelesen und dann gesagt,
das war dann haben Sie ein schönes Anschreiben formuliert und den Lebenslauf mit rübergeschickt, der ganz bunt ist, wie wir vorhin schon thematisiert haben, oder wie sind Sie überhaupt zum HFC gekommen?
Ja, mit dem Aus, was mir damals schon im Mai eigentlich klar war, aber dann natürlich erst im August durchgezogen wurde, hatte ich ja von Anfang an für mich gesagt, okay, was machst du daraus? Ne? Also ich hatte ja von Anfang an gesagt, ich mache eine Auszeit, 6 Monate, aber jetzt war man natürlich mit neuen Umständen konfrontiert und hatte so mit vielen Leuten aus dem Fußball auch Gespräche geführt und da stand immer fest, mach nicht zu früh, 1.7.2025 ist der perfekte Einstiegstag. Okay, das musst du dir auch erstmal sagen, weil zu Hause wird irgendwann langweilig. Also glauben Sie mir, jede Schraube ist dreimal umgedreht. Und,
also, Küche neu gestrichen.
Ja, und ich bin auch Marathon gelaufen, aber der ist auch irgendwann sehr vorbei. Schön. Und dann merken sie, also sie wollen auch nicht mehr weiterlaufen. Und wie gesagt, irgendwann wird es langweilig. Ich habe dann die Situation für Hospitieren genutzt und über den Tellerrand hinausgucken. Und ja, dann ist es so, was machst du danach? Willst du überhaupt im Sport bleiben? Das war für mich gar nicht so klar, wie alle denken. Ich habe dann gesagt, ja, irgendwie vermisse ich das denn schon. Sport hat schon eine besondere Art und Weise. Hätte mir jetzt auch vorstellen können, vielleicht sonst irgendwo anders hinzugehen. Aber dann war schon irgendwann Stück für Stück klar, Sport machst du. Und dann in vielen Gesprächen, in Hospitationen, nicht nur in Bewerbung. Wobei am Anfang hat das Telefon mehr geklingelt als zwischendurch. Das ist ja immer so. Ne? Also ist die Aussage raus, der ist jetzt zu haben, dann melden sich ganz
viele. Da gab es sofort Anfragen sozusagen.
Ja, zumindest wollten Leute sprechen. Auch viel aus der zweiten Liga, wo man dann aber auch gesagt hat, ich mache aber erst 1.7. So, was ich in dem Moment nicht wusste, muss ich ehrlicherweise sagen, das Telefon wird ruhiger werden. Du denkst ja, das geht ja gut los. Ne? nee, das war nachher später ruhiger. Ich habe 1.7. gesagt und in den Hospitationen dann auch langsam so Bewerbungsgesprächen, wo man wirklich dann Anfragen gekriegt hat oder auch selber sich selber in den Hut...
den Hut in den Ring geworfen hat.
Gut, danke, dass Sie das für mich beenden.
Haben Sie den Hut nach Halle geworfen oder hat Halle den Hut nach Ihnen geworfen?
Ja, da komme ich jetzt dazu. Aber in dem Sinne hat man dann schon gemerkt, nicht alles ist was für dich. Mhm. Und ehrlicherweise bist du auch nicht was für alle. Ne? Also habe auch eine Art und Weise, die jetzt vielleicht auch nicht zu jedem Verein passt. Und in dem Zusammenhang habe ich meinen Hut ja auch beim Halleschen FC reingeschmissen, als das kam. Und das habe ich ehrlich gesagt jetzt ohne größeren Hintergrund gemacht. Es kam aber sehr schnell ein Anruf und ich war damals auch mit 2 anderen Vereinen im Gespräch zu dem Zeitpunkt gerade, wobei ich einen schon wusste, nee, machst du auf gar keinen Fall.
Welcher war das?
Will ich nicht sagen, waren aber alle höher als
Halle. Guter Versuch, Julius.
Waren aber alle beide höher als Halle in dem Moment, die sehr akut waren. Zwischendurch kamen dann noch Fragen, bevor das mit Halle klar war, aber es waren eher so lose Anfragen. Aber bin dann hierher gefahren, habe mich mit dem Halleschen FC beschäftigt, kannte ihn von früher schon. Und meine Frau hat dann auch noch eine große Rolle gespielt, weil sie dann ja auch gemerkt hat in Bewerbungsgesprächen, also so, wenn du so weit weg bist, ist auch blöd, ne? Wegen der Anfahrt so ein bisschen und sie ist aus Sachsen-Anhalt. Und falls ich noch über die Klippe geschubst werden musste, war sie ein großer Ausschlagpunkt und ein großer Ausschlagspunkt war, dass ich mir gesagt habe, willst du einen Verein nochmal richtig nach vorne bringen, also ein richtig schwieriges Projekt machen, dann ist Halle schon wahrscheinlich das beste Projekt im Osten. Klingt jetzt halt schwere Situationsbeschreibung, aber ist aus meiner Sicht eine Tatsache. Mhm. Oder gehst du irgendwo hin, wo du ja vielleicht auch mit mehreren Leuten was entwickelst, aber schon auf sehr hohem Niveau und habe mich dagegen entschieden, habe mich für das Projekt entschieden, auch gegen ein ruhigeres Projekt, sondern eher, hier ist ja nicht so ruhig, das muss man auch sagen. Also das natürliche Habitat des Halleschen FC ist sicherlich nicht die Regionalliga, das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, aus dem Verein kann man einiges machen und das hat dann so ein bisschen den Ausschlag gegeben, weil jetzt für mich, das habe ich damals auch im Vorstand gesagt, jetzt Geld nicht die Priorrolle spielt. Das heißt jetzt nicht, dass ich komplett auf Geld verzichte und am besten nur noch was herschleppe. So ist nicht, aber ich glaube, die Gehaltsverhandlungen, die waren sehr schnell durch. Es ging eigentlich für mich nur, willst du es machen oder nicht, und ich habe mich halt dafür entschieden. Ja.
Das ist natürlich so ein bisschen die offensichtliche Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal. Wir haben es schon so ein bisschen angerissen. Als Sie bei Hansa angefangen haben, war das eigentlich gar nicht so weit weg vom HFC im Ist-Zustand. Was sind da Parallelen und was sind aber auch Unterschiede? Was macht den HFC vielleicht auch einzigartig im Vergleich auch zu Hansa Rostock?
Also die Vereine sind schon sehr, sehr unterschiedlich, auch wenn die Situation vielleicht in dem Sinne gleich ist, dass beide jetzt, ich sag mal, eher im Tal sind als auf dem Gipfel. Ich glaube, damit trete ich auch niemandem zu nahe. Hoffe ich zumindest. Muss da mal aufpassen, das ist immer das Baby von irgendjemandem. Ja. Aber de facto ist der Verein abgestiegen und de facto ist die finanzielle Lage nicht rosig. Und das war sie in den letzten 10 Jahren immer nicht. Es gab immer Höhen und Tiefen, aber irgendwie hat man immer so ziemlich was angesammelt, was zu lösen ist. Und das ist im Moment auch der Fall, das muss man auch ganz klar sagen, dass man das Problem lösen muss. Sonst ist verpufft ein Aufstieg möglich auch. Das ist ganz klar, weil eigentlich musst du schon erst danach denken. Das ist alles relativ gleich, also dass die Situation schwierig ist und dass man eher im Tal ist als auf dem Gipfel. Alles andere ist ein bisschen unterschiedlich, das muss man ganz klar sagen. Das fängt bei der Satzung an, die aus meiner Sicht dem Profifußball doch anders angeordnet sein muss. Das wird nicht jeder gerne hören, aber Fakt, aus meiner Sicht ist das so. Du kannst einen Profifußball nicht aus dem Ehrenamt leiten. Eine Satzung darf aus meiner Sicht nicht so aufgestellt sein. Es hat Gründe, warum jeder Profiverein inzwischen anders aufgestellt ist. Das hat, glaube ich, auch der Vorstand zumindest erkannt, indem er einen sportlichen Leiter und jetzt einen kaufmännischen Leiter geholt hat, indem er diese, was die Satzung im Moment ermöglicht, auch so ein bisschen nutzt. Aber klar, kannst du nicht einfach den Chef wählen, sondern der Chef muss bestimmt werden und Vorstand, oben ist es der Aufsichtsrat, sollte sehr strategisch agieren im Vereinsinteresse und so weiter, aber sollte das Profigeschäft wahrscheinlich dann wirklich operativen Kräfte sein, die tagtäglich da sind. So, das ist ja einfach auch eine Zeitfrage. Ich habe ja vorhin gesagt, wie zeitaufwendig schon allein der Job in Rostock war und der ist jetzt hier auch nicht weniger zeitaufwendig. Das vielleicht zugleich, aber ansonsten gibt es ganz viele strukturelle Unterschiede. Stadion gehört nicht dem Verein. Mhm. Wie gesagt, der Verein hat eine Satzung, die aus meiner Sicht zumindest überarbeitet gehört, zusammen mit den Mitgliedern. Ich sage ja auch immer, mit ihr gehört der Verein, aber
da gab es schon mal einen Versuch, der nicht geglückt ist.
Das weiß ich nicht. Ich kann mich auch nicht zu sehr mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern muss die aktuelle Situation, Mitglieder werden am Ende entscheiden, das ist so. Aber die Situation des Halleschen FC fängt in der Operative erstmal oben an. Und die finanzielle Situation ist halt schwierig. Es ist halt, ich sag mal so, wenn man 5 Jahre lang struggelt in der dritten Liga und immer gegen den Abstieg kämpft, dann ist man immer nur im Überlebensmodus. Und Überlebensmodus kostet immer Geld. Und der Überlebensmodus verhindert immer, dass man strategisch denkt und nach vorne denkt. Das ist ganz normal, das würde jedem so gehen. Und dann steigen sie in die Regionalliga ab. Und dann passiert das, was immer passiert. Sie verlieren alle ihre Strukturen. So, die sind im Sport leichter zu reparieren, auch wenn das, was da jetzt gerade mit den 6 Siegen, sie hatten das ja vorhin schon so angedeutet, bester Start oder zweitbester Start aller Zeiten, das ist keine Selbstverständlichkeit, das muss man auch ganz klar sagen, aber nichtsdestotrotz haben sie da genug Profis auf dem Markt, die übernehmen können und die Strukturen aufsetzen. Alles andere, Sponsorennetzwerke, ganzes Ticketing-Systeme, Veranstaltungsmanagement, was übernommen werden muss, alles, das muss ja alles irgendwie aufgebaut werden und das hat natürlich extrem gelitten. Und das ist jetzt die Umstandsbeschreibung in Geschäftsfeldern, die man derzeit vorfindet und wo man Prozesse und Strukturen erstmal aufbauen muss. Und natürlich auch ehrlicherweise Quantität und Qualität der Mitarbeiter stärken muss. Und da sind wir jetzt eigentlich gerade dabei. Und das machen sie auch nicht mit Handauflegen unter Fließmilch und Honig. Das wird so einfach nicht funktionieren. Und das wird Wegstrecke kosten, definitiv.
Sie haben das gerade schon so ein bisschen genannt. Ich sage nochmal, was ich vorhin gesagt habe, für was Sie alles zuständig sind, dass es einige Bereiche sind. Fabian hat es mir mal schön für mich aufgeschrieben. Finanzen, Marketing, Vertrieb, Ticketing, Organisation und Verwaltung. Das ist ja wahnsinnig, also quasi aus allen Ecken irgendwie so ein bisschen was. Vielleicht, weil ich das auch, als wir darüber gesprochen haben, dass Sie zum HFC wechseln oder kommen oder der kaufmännische Leiter werden, habe ich so gesagt, was macht er denn dann eigentlich den ganzen Tag sozusagen? Können Sie uns vielleicht mal, oder für mich jetzt auch nur, so einen kurzen Tagesablauf, wie läuft das ab? Also sind Sie da in all diesen Bereichen immer zu mal hier, mal dort aktiv oder ist das strukturiert nach Tagen oder so? Können wir sich Freitag so Marketing oder so?
Nee, so strukturiert bin ich dann nicht. Es ist von allem etwas. Also die ersten 2 Monate haben natürlich hauptsächlich erstmal darauf bestanden, den Bestand aufzunehmen. Mhm. Und das war ja relativ schnell klar, wir sind unglaublich dünn besetzt gerade, wir müssen erstmal in die Spieltage kommen. Bevor wir jetzt hier mit großen Konzepten und hier ändert sich die Welt, 2 Sachen, was brennt als erstes auf der Geschäftsstelle, haben wir ja relativ schnell ein paar Ausschreibungen gemacht, die man dann erstmal feststellen muss aus den Gesprächen heraus. Und wie kommen wir in die Spieltage? Mhm. Das war erstmal das wesentliche Augenmerk. Und ich habe ja relativ schnell gemerkt, dass wenn wir den DFB-Pokal in Verkauf geben, dass da nicht alles gleich gut geht. War aber ganz gut. Du bist gleich Operation am offenen Herzen, siehst die Probleme gleich, die da sind. Aber das war eigentlich das Wichtigste. Und das habe ich für mich persönlich gesagt. wir müssen vom ersten Spieltag bis zum DFB-Pokal kommen, was für den Verein nun mal eine außerordentliche Belastung ist in der Organisation. Da müssen wir erstmal durchkommen und im gleichen Zusammenhang musst du die Ausschreibung und die Bewerbungsgespräche führen, die ersten. Jetzt haben wir am 1.9. jetzt auch die ersten Mitarbeiter, die neuen, wo man jetzt eigentlich raus sagen kann, okay, jetzt kannst du dich mit den weiteren Themen beschäftigen. Und das geht ja gerade so im finanziellen Bereich. Da musst du ja auch dir die Prozesse angucken, wie sind sie denn überhaupt, was liegt beim Steuerbüro oder beim Steuerberater, was liegt in der Geschäftsstelle selber, wie wird da gebucht, mit welchen Systemen, das will jetzt auch alles gar nicht jeder hören, das verstehe ich, aber nicht.
Ja, aber nur, dass man einen Eindruck kriegt, was da so für trotz, Themen
muss. Wenn du das aufbohrst, dann musst du da in die Tiefe gehen und dann musst du daraus eine Lösung entwickeln. So. Die habe ich jetzt als nächstes dann geschrieben, stellst du natürlich dann auch dem Vorstand vor, da musst du den Weg ja auch mitgehen wollen und dann entsteht die nächste Ausschreibung und das Ganze bitte so wenig mit finanziellen Input wie möglich. Das muss man ja auch sagen. Okay, wo gibt man jetzt vielleicht das Geld verkehrt aus? Wie kann man das besser einsetzen? Und das betrifft alle Bereiche. Und beim hallischen FC, also alles außer Sport ist bei einem, gibt es jetzt keinen Bereich, und auch hier nochmal wirklich, ich möchte keinem zu nahe treten, aber es gibt keinen Bereich, der jetzt dem Profifußball wirklich komplett dienlich ist. Das muss man so ganz klar sagen. Wenn das alles so wäre, dann wäre man nicht in der Regionalliga. Das ist ja erstmal eine Wahrheit. So. Und wenn man die Wahrheit muss man verinnerlichen und dann sagen, okay, wie können wir es ändern? Wollen wir es ändern? Das setzt ja auch eine innere Bereitschaft voraus, sie wirklich zu ändern. Das ist ja ganz schnell. Also verändere das, aber fang bitte nicht bei mir. Also ich finde auch, der Kollege, der macht einen ganz schlechten Job. Aber also bei mir ist alles ordentlich. Also wenn es nach mir geht, sind wir erste Liga. So, das ist natürlich nicht der Fall. Und das müssen sie jetzt alles Stück für Stück aufbauen. Und wie gesagt, es waren ja Strukturen da, das darf man ja nicht vergessen. Alle, also FC ist ja nicht in die dritte Liga gestolpert. Also irgendwie ist das ja alles mal gewesen. Aber man hat das natürlich Stück für Stück verloren. Das hängt mit sportlichem Überlebenskampf zusammen. Das hängt damit zusammen, dass viele, viele Vereine in Deutschland aufgeholt haben. Dürfen wir ja nicht vergessen, wenn sie selber stillstehen, dann links und rechts fliegen da auch andere neue Vereine an ihnen vorbei. Rot-Weiß Essen oder sonstiges, ne? Also die jetzt nach höheren drängen. Projekte wie Elversberg, die plötzlich eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Und mit denen sind sie konfrontiert. Aber mein Tag sieht so aus, dass ich mich mit dem täglichen Chaos beschäftige, es versuche zu sortieren. Und dann immer hinten raus eigentlich versuche, strategisch nach vorne zu denken. Also wie kann man die von der aktuellen Situation wegkommen.
Aber man kann schon sagen, dass im Prinzip sie mit dem Sportlichen dann einfach nicht mehr so viel zu tun haben. Das ist wie in ihren Unternehmen, Firma, die man führt und wo man guckt, dass man die Prozesse organisiert.
Ja, also ab und zu werden sie nach einer Meinung gefragt, aber das ist jetzt irrelevant. Also das liegt wirklich beim Sport. Der Sport hat ja letztes Jahr sich auch ein bisschen strukturiert und aufgebaut. Das habe ich ja von der Seitenlinie, wie gesagt, auch so ein bisschen wahrgenommen. Sicherlich auch das eine oder andere Gespräch geführt. Das hat jetzt, also da haben sie jetzt ja kein Mitspracherecht und wollten sie auch gar nicht. Nee, also alles außer Sport. Und das ist auch, das ist in der Ordnung an sich auch gut so. Wichtig ist nur, dass es immer irgendwie ein Budget ist, dass das Budget nicht ausgereizt wird und dass sie auch bitte sagen, die heutigen 100% können im Winter aber auch schon 120 werden. Ne? Also es kann ja alles Mögliche passieren. So müssen sie eigentlich mitdenken. Und so machen es auch die Vereine, die sich dann sagen, okay, wir entwickeln uns da Stück für Stück ran. Aber ansonsten, das macht der Daniel.
Ja. Jetzt haben wir schon so ein bisschen diverse Anknüpfungspunkte.
Ja, viele.
Jetzt greifen wir auf, ich glaube, es war letzte oder vorletzte Woche, Sponsorentreffen alle da beim Stadion, anscheinend auch gut gegessen und Elfmeter gegen Luca Bendel geschossen. Und da stand auch, sie haben quasi den Sponsoren erzählt, was ihre Pläne und Ideen für den HFC sind. Jetzt wollen wir das gerne mal der breiten Masse auch zur Verfügung stellen, dieses Wissen. Ja, ist jetzt wahrscheinlich, können Sie da auch 5 Stunden drüber reden, aber vielleicht mal so ein bisschen.
Ich versuche es kurz zu fassen. Also den Sponsoren habe ich speziell das für den Bereich erzählt. Ne? Also ich habe ja gesagt, ich mache das nach Bereichen. Also manche Bereiche brauchen länger, manche kürzer. Die Einnahmesituation ist definitiv verbesserungswürdig. Sponsoren spielen eine Riesenrolle. Und denen habe ich erzählt, okay, die ersten 2 Monate waren auch im Bereich des Sponsorings. Erstmal reinkommen in die Spieltage, sich kennenlernen. Und dann eigentlich jetzt so, wie wollen wir uns in der Zukunft entwickeln? Also das macht man, wie soll es personaltechnisch abgedeckt werden und wie soll es auch konzeptionell abgedeckt werden? Das Sponsorenschema des hallischen FC hat sich auch seit 10 Jahren jetzt nicht wesentlich verändert. So, im Fußball hat sich aber vieles verändert. Und wenn du dich selber veränderst und dich anpasst, beziehungsweise auch neue Ideen kreierst, dann wirst du überholt werden. Das hat Alexander Jobst, der Chef von Fortuna Düsseldorf, der kein Schlechter ist, was den Bereich betrifft, auch definitiv gesagt. Wenn du dich nicht veränderst, dann wirst du verändert. Und das nicht zum Positiven. Deswegen, das ist jetzt so im Moment, nach den 2 Monaten jetzt die Rolle, dass wir sagen, okay, ich möchte gerne beim weißen Blatt Papier anfangen, möchte nicht, dass jeder schon daran rummalt, weil das ist ja ganz oft so, das machen wir dadurch und das haben wir immer schon so gemacht und so weiter. Jetzt man sagt, nee, machen wir weißes Blatt Papier. Dann lass mal ein Bild kreieren und das stellen wir den Sponsoren so im November vor. Und dann holen uns das Feedback, wie schön ist unser Gemälde geworden oder nicht. Und dann passt man es nochmal an. Aber ab 1.1. müssen wir dann wirklich mit dem neuen Sponsorenkonzept, mit der neuen Konzeption komplett in der Vermarktung rausgehen. Und das war eher das, was man den Sponsoren so ein bisschen vorgestellt hat, was ihren Bereich betrifft.
Das ist so generell das, wo man am ehesten vorankommen muss. Also man braucht ja vielleicht mehr und andere Sponsoren, man braucht mehr Mitglieder, das ist ja auch ein klar definiertes Ziel. Man muss ja so aus meiner Warte irgendwie mehr sichtbar werden wieder in der Stadt. Wo sagen Sie, was sind so die größten Baustellen, die Sie quasi in Ihrem Bereich zu managen haben?
Auch wenn das jetzt alles immer ganz abstrakt klingt, es gibt ja zwei Möglichkeiten, um den HFC nach vorne zu bringen, Plus und Minus. So, Minus müssen Sie jeden Tag angucken, wo können wir Kosten sparen, wo wird zu viel Geld ausgegeben, was nicht den Output hat, den Sie eigentlich wünschen. So, und das Zweite ist natürlich, wie können wir Plus, und da gibt es nur die B2B und die B2C-Felder. B2B ist alles, was Sponsoring, Vermarktung betrifft, das hatte ich ja jetzt gerade angedeutet, den Weg. Und das Gleiche haben Sie im B2C-Bereich. Ich glaube, dass im Ticketing deutlich mehr geht. Ich glaube, gerade mit dem sportlichen Antrieb würde ich mir wünschen, dass die Mannschaft stark unterstützt wird. Ich habe beim DFB-Pokalspiel gegen Augsburg gesehen, was möglich ist. Das ist mein Anspruch persönlich, dass wir das Stadion Stück für Stück immer mehr voll kriegen. Ich glaube, dass der Verein so eine Kraft entfalten kann. Also alles, was den Bereich Ticketing betrifft, alles, was den Verein Merchandising betrifft, da hat der Verein sicherlich einen mutigen Schritt gemacht, indem man das selber aufgestellt hat. Nichtsdestotrotz haben wir nur noch viele Wege zu gehen. Und dann kommt ja auch der Mitgliederbereich, das ist ein weiteres Einnahmenfeld, aber die Einnahmenfelder spielen eine unglaubliche Rolle. Aber die will jeder stärken. Das sage ich auch immer, der HFC hat nicht die Möglichkeit, in seinen Ausschreibungen mit dem Geldbeutel zu klingeln. Und das bedeutet, sie brauchen junge, hungrige Leute oder können auch ein bisschen älter sein, solange sie hungrig sind, und die müssen was beibringen. Deswegen sage ich, der Weg wird ein bisschen länger gehen, weil wir haben nicht die Möglichkeit, für sechsstellige Beträge Fachleute herzuholen im Ticketing oder Fachleute in der Vermarktung herzuholen. Ob das denn mal alles funktionieren wird, ist nochmal eine ganz andere Frage, sondern sie müssen das hier Stück für Stück aufbauen. Aber da sind wir jetzt gerade dran. Also alles, was die Einnahmefelder angeht und die Kostenfelder, gucken wir uns natürlich auch an.
Ist jetzt so ein bisschen plakativ, aber ich frage jetzt einfach mal, um es vielleicht so ein bisschen greifbar zu machen. Hängt man jetzt bald mal ein großes Banner auf dem Marktplatz auf, an der Marktkirche, wo da mal groß der HFC einfach mal auf dem Markt zu sehen ist? Das wäre jetzt so einfach wirklich sehr bewusst plakativ gefallen. Aber
so lustigerweise war das bis vor kurzem in der Mitgliederwerbung. Ich stelle das ja auch immer wieder fest, dass Leute dann sagen, Marketing, das ist doch hier irgendwie so eine Plakate aufhängen oder sonstiges. Ich sage immer, das ist der Output der Markenkreierung. Vorher steht erstmal, für was will der Hallische FC stehen? Wie will er wahrgenommen werden? Wie will er das machen? Wie ist sein Sprech auch gegenüber Mitgliedern und Fans? Ist ja im Moment so, dass jeder irgendwie anders schreibt. Aber so ein Verein will ja wahrgenommen werden. Und das müssen sie mit den Mitgliedern kreieren. Plakate aufhängen, das ist nachher der letzte Schritt. Da können sie, im Moment können sie zwei Logos aneinander klatschen und sagen, am Samstag ist wieder Spieltag und bitte kommt alle. Das ist ja für viele schon Marketing und wundern sich dann, dass das nicht so ganz funktioniert, weil das einfach nur ein paar W-Fragen beantwortet, klassischerweise wie im Journalismus. Aber jetzt noch nicht irgendwie identitätsstiftend ist, dass man irgendwie sagt, ich habe ja aber noch nicht so richtig verstanden, warum. Ne? Also
ist was der, kann denn der HFC meine Heimat? Was kann denn der HFC, ja, was kann der Unique Selling Point, um es jetzt mal, was kann der sein, das HFC?
Ja, aber im Endeffekt müssen das ein bisschen die Mitglieder wissen.
Kein Champions League Fußball, das wissen wir nun?
Ja, ob er das bis zum, also wie er spielen will, definieren muss, das muss ja noch was anderes sein. Aber das Spiel ist ja Mittel zum Zweck. So, das klingt jetzt für jeden Sport da schwierig, aber das ist ein Bestandteil, damit die Gemeinschaft wachsen kann. Also die Gemeinschaft, also der immer bleibt, ist ja eigentlich der Fan und das Mitglied. Und was beim HFC, alles rundherum um das Stadionerlebnis, klingt jetzt ganz auch plakativ, aber im Endeffekt kommt man nur rein, konsumiert das Spiel und geht wieder. So, aber man ist ja Teil einer Gemeinschaft. Wir hatten jetzt vorhin lange über Hansa Rostock gesprochen, wenn man den Vergleich zieht. Ich glaube, dass im Ostseestadion relativ egal ist, ob jetzt Bayern München kommt oder Havelse. Also das Stadion ist voll. So, also unabhängig des Gegners ist es voll. Und das ist aus einem bestimmten Grund voll, weil man den Ort, das Ostseestadion, mit den Kumpels hingehen, sich mit der Sache identifizieren, auch in der Niederlage und so weiter und so fort, viel, viel wichtiger ist. Und das ist eigentlich eher, an dem man arbeiten muss. Was dann hinten rauskommt, dann kommen auch die Mitglieder übrigens von ganz alleine, ob sie ein Plakat aufhängen oder nicht, weil man will Teil der Gemeinschaft sein. Und diese Gemeinschaft muss wachsen und das ist eigentlich das Riesending. Und das hat man jetzt das allererste Mal so ein bisschen versucht, um das DFB-Pokalspiel schon mal zu machen, indem man einfach mal gesagt hat, also bisschen wenig Schals gerade hier. Also das ist ja auch ein identitätsstiftendes Merkmal, seine Farben zu repräsentieren, gerade wenn die Mannschaft einläuft. Das, ich habe ja gegen BFC das erste Spiel gesehen, habe das auch mal aufgenommen, habe es auch den Mitarbeitern und so gezeigt. Also wie sie denn selber die Atmosphäre wahrnehmen und wie sie im Ist ist und wie sie dann beim DFB-Pokalspiel war, wo man halt ganz, ganz viele Sachen schon so ein bisschen eingespielt hat und einfach gesehen hat, dieser Verein weiß, glaube ich, noch gar nicht so richtig, wie viel Energie eigentlich in ihm steckt. Aber im Moment muss man so ein bisschen zum Jagen tragen. So, ne? Also und ich glaube, wenn sie öfter solche Spiele haben, wie das Pokalspiel, so eine Erlebnisse, über die sie ja dann auch noch reden, sowohl im Vorfeld als auch im Nachfeld, dann sind wir auf dem richtigen Weg und dann wächst das von ganz allein und dann hängen wir auch Plakate auf.
Man muss ja dazu sagen, Sie haben das ja bei Rostock, ich glaube, hatten es aber aufgeschrieben, von 10.000 Mitgliedern auf 28.000 waren es, glaube ich. Also das ist ja ein Wahnsinn, das zu schaffen. Beim HFC sind wir gerade bei 3.300, haben wir gerade geguckt. Der größte Verein in Halle, SV Halle, Mehrspartensportverein, hat 4.000 Mitglieder. Gibt es da so eine Zielmarke, die Sie sagen, das wollen wir eigentlich erreichen jetzt so in den nächsten 2-3 Jahren?
Im Moment noch nicht. Ich habe vielleicht einen Kopf, aber ob die realistisch ist, muss man sagen. Die Frage ist ja eher, warum ist das so? Ja. Warum wollen nur, in Anführungszeichen, 3.300 Mitglieder oder
Menschen.
Personen, ja. Menschen ja. Beim HFC Mitglied werden? So, das ist ja erstmal die Ursachenforschung. Warum wollen sich so wenige Leute damit identifizieren? Können sie zu wenig ihre Stimme mit einbringen? Können sie sich zu wenig gestalten? Können sie sich zu wenig damit identifizieren, ihr Trikot tragen oder sonstiges? Und ich glaube, dass der HFC, wenn ich eine Potenzialanalyse machen würde, und so gehe ich heran und sage, guck doch mal, was dein Einzugsgebiet ist, guck doch mal, wie viele Follower du bei Instagram hast und so weiter, und setz das mal in Relation zu den Mitgliedern. Und dann guck dir mal andere Vereine an. Mhm. Und dann stellst du ganz schnell fest, beim HFC sind solche Zahlen wie die Mitglieder halt sehr, sehr auffällig. Und das hat Gründe. Und an diesen Gründen müssen sie arbeiten. Und sie müssen Motivation, also sie müssen ja irgendwelche, gibt es ja Einwände, wenn man es dann so nennen will, aus der Vermarktung, warum ich das nicht machen möchte, und die müssen sie abholen. Und ich glaube, dass es daran liegt, für was steht der HFC? Ja, er hat rot-weiße Farben und Chemie spielt eine große Rolle, aber ich glaube, dass man daran noch stärker arbeiten muss, dass man sich wirklich identifizieren möchte damit. Und jetzt, wir haben immer den Vergleich nach oben, aber auch da war es damals nicht so. Und heute hängt an jeder Laterne ein Aufkleber, übertrieben gesagt. Ne? Also das merken sie, sobald sie aus Berlin rausfahren, in welche Richtung sie fahren. Und das ist ja nur der Output dann heraus. Das zeigt ja tiefste Verbundenheit, die man ja irgendwie dann auch stolz präsentieren möchte. So. Und das ist beim HFC noch unterpräsentiert. Und daran müssen wir arbeiten.
Jetzt haben Sie, ich glaube, das merkt man auch im Gespräch, Sie haben eigentlich so den Blick von außen. Sie gucken sich den Verein, wie Sie gesagt haben, als weißes Blatt Papier, wo jetzt, was jetzt beschrieben werden will sozusagen. Wir haben im ersten Beitrag, das hat Fabian damals aufgeschrieben, als Sie hergekommen sind, nur um so ein bisschen nochmal zu rekapitulieren, wie Sie wahrscheinlich so ticken. Sie haben auch gesagt, Ihre Art ist nicht für jeden Verein sicherlich was. Im ersten Beitrag haben Sie gesagt, egal wie gut die Zahlen in Rostock waren, ich habe immer gesagt, das reicht nicht. Ist das schon auf der Geschäftsstelle angekommen? Haben Sie da so ein Gefühl, also dass die, können Sie da schon die Mitarbeiter davon begeistern, das auch so zu sehen?
Was heißt begeistern? Also es ist bei mir einfach so. Okay. Also, wenn jemand sagt, oh, wir haben schon 2000 Trikots gesagt, oder der Markus Lange, der bei uns das Merchandising macht, der schickt mir immer die Zahlen an am Spieltag, und ich glaube, ich habe noch nie gesagt, das reicht. Also wir hatten jetzt beim DFB-Pokalspiel auch einen Rekord, was den stationären Verkauf angeht, also was an einem Spieltag alleine umgesetzt wird, und es haben 125 Euro zu einer magischen Grenze geführt. Na, ich dachte, der will mich veralbern. Natürlich hat er dann zurückgekriegt, dass das im Leben nicht reichen kann. Also, also dieser Hunger, diese Gier nach mehr, das macht den Sport aus. Das macht Spieler aus, das macht Trainer aus, und das muss auf der Geschäftsstelle drin sein. Ja, man kann sich auch mal für ein Ergebnis abfeiern, aber es geht danach weiter, und diese Gier muss in die Menschen rein, ohne, und das ist ja auch ganz wichtig, den Fanbezug zu verwechseln. Also jetzt einfach übertrieben gesagt, weil wir vorhin beim Schal waren, da 5 Euro mehr raufzuklatschen und den Fan, da soll es einfach nach der, so wird es nicht funktionieren. Das gefällt mir dann auch nicht. Diese totale Überkommerzialisierung eines Vereines, das ist jetzt auch nicht meins, sondern das muss schon ein bisschen anders sein, wie die Gemeinschaft wachsen kann. Aber diese Gier, immer mehr zu haben, zu sagen, der Stadion muss immer voll sein, das muss unser Anspruch sein. Auch wenn man das jetzt vielleicht noch gar nicht so denkt, gegen Luckenwalde waren jetzt 6.300 Zuschauer da, wie wollen wir da noch weiter? Doch, das geht.
Selbst gegen Luckenwalde.
Ja, natürlich geht das. Und ich will da Luckenwalde gar nicht schlecht reden oder sonstiges, aber na klar, ist der Gästesektor jetzt nicht mehr weiß wie voll, aber der HFC spielt doch trotzdem. Also das, wegen was kommt man zum Fußball? Kommen sie jetzt wegen dem Gegner zum Fußball oder kommen sie zum HFC? So, und diese Gegnerabhängigkeit, die muss aus den Köpfen raus. Und das ist diese Gier, von der ich spreche. Ich bleibe aber trotzdem so abstrakt, weil ich am Ende gesagt, sie haben ja gesagt, ich komme ein bisschen von außen. Ich stülpe hier nicht meine Ideen dem Verein einfach gnadenlos über, sondern ich versuche in Diskussionen Sachen anzuregen und dann Antworten zu bekommen, weil das hilft mir auf dem Weg, okay, wie wollen die Fans und Mitglieder ihren Verein gestalten, weil es gehört aus meiner Sicht den Fans und Mitgliedern dieser Verein, wie wollen sie das? Ich sehe das ja vielleicht ganz, ganz anders und habe das auch schon gemerkt, mein erster Schalltext war schon ein bisschen härter formuliert und dann aus dem Mitgliederrat da zurückkam und aus der Fanszene, die einen fanden es cool, die anderen sagten, oh, das kann man so nicht schreiben. wo ich dann gesagt habe, okay, das musst du ja lernen. Mhm. Also das so als Beispiel, am Endeffekt bleibt mir trotzdem die Überschrift Schalpflicht und auch da haben mir Leute geschrieben, ob wir jetzt hier wieder in der Stasi sind, so nach dem Motto, ich sage, nee, geht einfach nur so ein bisschen etwas anregen.
Aber eine Diskussion ist ja schon mal gut, grundsätzlich.
Genau, und trotzdem sage ich, wir haben noch nie so viele Schals verkauft an einem Spieltag und auch im Stadion gesehen und es soll eher ein Denken freisetzen. Ne? Also darum geht es mir jetzt eher. Deswegen, das versuche ich so in den Verein zu bringen.
Hm. Muss da noch personell was gemacht werden bei Ihnen? Sie haben schon gesagt, es wurden neue Leute eingestellt. Muss da noch mehr kommen? Sie haben gesagt, es war ganz schön runtergefahren alles.
Ja, also seitdem ich auch ehrlicherweise dann gesagt habe, ich mache das, dann haben ja auch noch einige Leute den Verein verlassen. Also jetzt, ich hoffe nicht wegen mir, aber sind die Gründe jetzt nicht auf mich begangen. Nee, das war schon, der Bodensatz war schon erreicht, deswegen, da brauchen sie schon noch ein paar Strukturen. Aber die müssen wir uns auch Stück für Stück erarbeiten. Ich habe das mal auch in Rostock gesagt, als in Hain schon relativ viele war, jeder neue Mitarbeiter muss ja einen Mehrwert erschaffen. Ich habe gesagt, wir machen das ja nicht zum Mittel der Zweck, nach dem Motto, dass jetzt aus einer bitte alle Arbeitsrechtler weghören, aus einer 60-Stunden-Woche, einer 55-Stunden-Woche wird, damit du es entspannter hast, sondern was kann der Verein daraus mehr generieren? Wie hilft das der Gemeinschaft? Wie hilft das dem Verein weiter? Das muss ja auch jetzt hier sein. Hier geht es aber noch im Moment um die Basic-Arbeiten, aber jetzt einfach nur Masse zu holen, so nach dem Motto Quantität, damit jetzt erstmal alle, das wird so nicht funktionieren. Die werden einfach vom System geschluckt und wir kommen trotzdem nicht weiter, sondern wir müssen immer Stück für Stück gucken und dann ja, wir brauchen schon noch Personal, aber wir müssen uns auch jede Personalstelle müssen wir uns erarbeiten und wirtschaften.
Da schließt natürlich die logische Frage an, geht sowas in der Regionalliga oder ist es eigentlich alternativlos, dass es jetzt, ja gut, diese Saison haben wir noch die Relegation, aber dann allerspätestens nächstes Jahr, wenn es dann den direkten Platz gibt, dass der HFC dann auch mal wieder rauskommt aus dieser vierten Liga?
Ja, also perspektivisch wollen wir raus. Ich habe ja gesagt, das natürliche Habitat ist dieses Vereins definitiv nicht die Regionalliga. Das beantwortet auch ganz viel. Stellen sich einen Frosch im heißen Wasser vor. Irgendwann wird es ungemütlich. die Erholungsphase des Vereins oder die Gesundung kann in der dritten Liga deutlich schneller gelingen. Von Druck, so nach dem Motto, wir müssen jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr aufsteigen, halte ich überhaupt nichts. Das ist einfach. Ich sage das ja auch immer wieder, wenn die Mannschaft gut spielt, waren es alle. Wenn die Mannschaft schlecht spielt, ja, die treffen da Tor nicht. Wir könnten ja so einen tollen Job machen, aber das muss auch gemeinschaftlich wachsen. Denn wir haben ja auch nicht, wir sind jetzt sicherlich im Etat nicht schlecht aufgestellt, aber wir sind jetzt auch nicht, wer weiß, so ein überdimensionierter Krösus, der jetzt sagt, wir haben da jetzt so viel Geld reingesteckt, also es geht ja gar nicht anders. Also wir sind ja dreimal so viel wie alle anderen. So ist es ja auch nicht. Wir müssen uns da schon Stück für Stück erarbeiten, aber um hier zu Ihrer Frage, die Gesundung findet in der dritten Liga statt. In der Regionalliga können Sie einfach nur Basisarbeiten stattfinden lassen und müssen den Verein überlebensfähig halten. Aber klar ist, sie haben ein negatives Eigenkapital von 500.000. Das wäre jetzt vielleicht für manche Vereine in der zweiten Liga ein Witz. In der Regionalliga ist das ein richtig schweres Brett. Immer mit dem Hinterkopf, den Sport wettbewerbsfähig aufzustellen. Vor dieser Balance, vor dieser Schwierigkeit steht der ganze Verein im Moment. Und dabei müssen die Strukturen schaffen, die auch Geld kosten. Also das ist so ein Zusammenspiel von ganz vielen Sachen. Aber immer mit Hinblick, mit Plan bitte in die dritte Liga aufzusteigen, weil da findet eigentlich, ja, ist der natürliche Lebensraum dieses Vereins und da kann er auch sich wohlfühlen und dann vielleicht auch gucken, erholen und dann auch mal, wenn ganz, ganz viel gut läuft, vielleicht auch mal nach oben, man weiß ja nie, ein Trainer, der gesetzter ist, wenn der Robert Schröder dann schon das dritte oder vierte Jahr vielleicht jetzt hat, einfach nur mal auch die Namen reinzuschmeißen, klar, dann kann auch mal ganz, ganz viel gelingen. Aber davon muss schon wirklich viel gut gehen und bevor wir über den dritten und vierten Schritt reden, sollten wir erstmal über den ersten reden.
Würde ich gerne noch eine Sache nachfragen und dann noch eine, die ich weiß, die jeder Fan interessiert, aber Sachen Satzungsänderung. Ist das ein Projekt, wo Sie vielleicht auch schon in Abstimmung mit dem Vorstand sagen, das ist was wir in Richtung nächster Mitgliederversammlung aufs Papier heben wollen?
Nein. Also das ist gar nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist eine Situationsbeschreibung, wie ich sie vorfinden, wenn ich sie lese und zum Steuerberater gehe und der das Gleiche sagt. Also diese Abgrenzung zwischen Gemeinnützigkeit und das, was eigentlich im Profifußball stattfindet, ist immer schwierig und die Schwierigkeit zwischen Ehrenamt und operativer Geschäftsführung, die erforderlich ist vielleicht an einer anderen Stelle, das muss man ja genau ausloten. Aber ich will den Verein nicht verändern, die Mitglieder müssen es wollen. Ich kann nur sagen, okay, ich nehme die Situation so und so wahr, so und so machen es andere Vereine, wie könnten Lösungsmöglichkeiten da sein? Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist einfach nur eine Situationsbeschreibung, wie es vorhin gesagt wurde. Mhm. Ich komme ein bisschen von außen, sehe das so und sage, das ist halt, es hat ja einen Grund, warum viele Vereine sich dann Stück für Stück eine andere Satzung gebaut haben oder man muss nicht ausgliedern, das muss ich auch gleich dazu sagen, ich bin jetzt nicht der große Ausgliederungsfan, aber man muss sich zumindest zukunftsfähig aufstellen und das ist eine Aufgabe der Mitglieder, auch nicht mal des Vorstandes unbedingt. Der Vorstand kann auch nur die Situation beschreiben. Vielleicht sieht er es auch in Teilen ja anders, das mag ja auch sein. Deswegen, das ist ja ein Austausch der Argumente und der Lösungsmöglichkeiten. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt nach 2 Monaten sage, ich habe den Halleschen FC aber komplett super verstanden und kenne jede Einzelheit, wie das historisch gewachsen ist und das machen wir genauso. Das ist nicht der Sinn und Zweck. Ich kann nur sagen von außen, naja, also man ist ja nicht umsonst in der 4. Liga. So, dass diese Wahrheit sollten sich zumindest alle stellen. Und nur wenn man sich die Wahrheiten ehrlich und klar adressiert, dann kommen wir auch zu Lösungsmöglichkeiten. Wir brauchen uns schlechte Ergebnisse nicht schönreden.
Und jetzt die Frage, die jeden Fan interessiert. Ich habe zuletzt den Vorstand im Juni gefragt, wann denn jetzt endlich der Online-Fanshop kommt. Dann hieß es spätestens 31. Juli, jetzt haben wir September. Wenn ich versuche, einen Online-Fanshop zu finden, gelingt mir das immer noch nicht. Wann kommt er denn jetzt endlich?
So, wollt ihr jetzt von mir ein konkretes Datum haben, oder?
Vielleicht zumindest eine Idee, dann würde, glaube ich, jeden Fan da draußen freuen.
Wann wird denn dieser Podcast veröffentlicht?
Wenn es gut läuft,
heute. Abend, heute, sofort.
Ja, dann vielleicht sollte man die Woche einfach mal im Internet schauen. Also,
schön.
Wir sind dran, wir sind in den Endzügen. Man muss vielleicht auch ein bisschen Perfektionismus streifen lassen und einfach auch mal ein Projekt am Start gehen. Ja, klar, war auch eines der ersten Sachen, die ich dann versucht habe, so ein bisschen auch mit anzuschieben, weil da hätte auch immer so ein Pflichtenheft für, ne? Also wer ist für was bis wann verantwortlich, das müssen sie genau definieren und ja, im Endeffekt ist ein Projekt manchmal größer und schwieriger, als manche denken, aber ich gehe schon davon aus, dass sie im Monat September auf jeden Fall ihr Trikot, ihre beiden Trikots definitiv bestellen können. Wir haben auch nachbestellt. Also.
Für Chemie Leipzig können wir uns ein paar Trikots im Online-Fanshop bestellen. Ja,
definitiv dann aber bitte die roten bestellen, damit wir auch die Farben unterscheiden können. Ja. Also,
sehr gut.
Aber sollten dann alle Größen vorhanden sein. Aber ja, das Projekt ist in den Endzügen.
Sehr schön. So, letzte Frage von den regulären Fragen. Danach kommt ja noch entweder oder. Wie schauen Sie ein Spiel vom HFC? Wie gucken Sie das? Sind Sie im Stadion? Wie schauen Sie ein Spiel? Sind Sie im Stadion? Sind Sie woanders?
Ja, ich bin im Stadion. Also bei Heimspiel auf jeden Fall. Mhm. Guck mir das oben ehrlicherweise im Moment aus dem VIP-Bereich an, gehe aber vor dem Spiel überall rum, versuche auch ein bisschen unter die Fans zu gehen, dort Gespräche zu suchen, weil mich das dann einfach interessiert. Denke aber, dass es vielleicht, wir wollen so einen Fanclub treffen und so weiter machen, dass es in diesen Runden, glaube ich, besser ist. Aber im Moment versuche ich natürlich, die Atmosphäre drumherum so ein bisschen aufzusaugen. Deswegen habe ich ja gesagt, wie kann das noch mehr Teil des ganzen Tages sein für so einen Fan. Aber persönlich gucke ich das Spiel von oben und das gucke ich eigentlich aus der Perspektive durchaus sehr gerne. Man sieht da auch das Spiel ganz gut. Und unten bietet sich das jetzt eher weniger an und ist auch eher ein störender Faktor, muss man ehrlicherweise sagen. Der Bereich ist ja auch unten sehr, sehr klein und der gehört einfach den Trainer.
Und dann Schiedsrichter schimpfen und Tore richtig abfeiern oder doch schon ein bisschen distanzierter?
Ich bin unglaublich nordisch ruhig, das kann sich gar keiner vorstellen. Ich bin wirklich die Ruhe, also bevor bei mir eine Gefühlsextase ausbricht, da muss schon sehr, sehr viel passieren.
Im Fernsehen richtet man ja immer so die Kameras auf die jeweiligen Protagonisten, das würde sich bei Ihnen nicht lohnen, weil man gar nicht sieht, was gerade passiert ist sozusagen.
Könnte auch.
Aber Robert Schröder eignet sich dafür ja sehr, sehr gut insofern.
Ja, ein Robert muss ja ein bisschen emotional sein.
Klar. Okay, dann entweder oder Fragen, damit sind wir am Ende. Wir sind doch schon mit der Zeit echt fortgeschritten insofern.
Aber ich hätte auch noch eine halbe Stunde länger gekonnt.
Muss ich ja, sagen. Natürlich. Wir haben jetzt auch wirklich Sachen ausgelassen einfach, weil es einfach nicht gepasst hat. Okay. Du fängst an, oder? Entweder oder.
Jawohl.
Achso, ja, entweder oder Regeln, wir haben das vorher schon kurz gesagt. Das ist immer eine Oder-Frage, logischerweise. Sie müssen sich für eins entscheiden. Das wäre uns zumindest lieb, wenn Sie sagen, Sie können sich nicht entscheiden, dann ist das auch in Ordnung. Wir sind da nicht streng oder sagen dann, Sie müssen. Das ist
ein lieber Podcast.
Genau. Kommt darauf an, wie diplomatisch es sein muss.
Die erste ist schon mal einfach. Regionalliga oder Champions League?
Das hast du gesagt, die ist einfach.
Ja, dachte.
Regionalliga.
Die zweite, Japan oder Paraguay?
Paraguay.
Da muss man sagen, Sie waren in Japan, als Sie angefangen haben, kurz danach. Das war die Reise, wo haben Sie vorhin schon mal erlebt. Aber
ist mein letzter Urlaub gewesen, aber hochmodernes Land, aber klar, ich habe in dem anderen Land gelebt, habe natürlich eine ganze Identifikation dazu. Ja. Das Land habe ich ja nicht durch den Urlaub gemacht, sondern da habe ich gelebt.
Ja. Ist so eine halbsportliche Frage, deshalb ein bisschen fies, aber trotzdem. Investition in die Nachwuchsakademie, das LNLZ oder in einen erfahrenen Topspieler?
Aktuell ein erfahrener Topspieler, weil nur das wird dem Nachwuchs perspektivisch helfen.
Mein Rostock oder Hansa Forever?
Mein Rostock.
Das muss man dazu sagen, das habe ich, da bin ich, das, ich habe es nur vorgelesen, das sind zwei, auch mal ein paar zwei
schon zu Gast in Rostock mit dem HFC noch als
zu zwei, besseren Zeiten. Zwei Fanhymnen von Hansa.
Jein. Das okay. Eine ist die Stadionhymne, die alle singen, die auch hochemotional ist und mit der sich jeder Hansa-Fan sicherlich identifizieren kann. Das andere ist ein Lied von Materia.
Genau.
Und spricht über die Heimatliebe. Und deswegen, ich bin Mensch der Küste. Kann mich mit dem Lied halt wie ganz viele aus dem Bundesland und gerade aus Rostock identifizieren. Deswegen mein Rostock, weil ich den Künstler auch schon seit Ewigkeiten kenne, bevor er groß war. Und mit diesem Lied auch, ich habe mal mit ihm auch Stadion-Sachen gemacht. Also wir haben das im Ostseestadion, war er dreimal insgesamt. Wenn man das Benefizspiel dazu zählt, vier. Und er hat das Lied dort performt. Und jeder, der dabei war und weiß, dass es über seine Heimat geht, über seinen Identifikationsanker, weiß, warum ich das so sage.
Können Sie die Saalertaler schon ein paar Brocken mitsingen?
Ja, ich habe das ja auch mit reingebracht, dass ich finde, ein Identifikationslied ist wichtig, jetzt nicht aufgezwungen oder sonstiges, aber was ist, was den HFC antreibt? Ne? Also wir reden ja jetzt viel über Hansa, aber das will ich eigentlich gar nicht beim HFC, also ich möchte ja auch keinen anderen Verein auftreten, aber ich finde, damit identifiziert man und die Saaletaler sind mir dann genannt worden. Klar, wenn man das Lied jetzt als Außenstehender hört, das wird aber bei Hansa Forever genauso sein, also dass man ein ostdeutscher Verein, der mit total viel Anglizismen seine Stadionhymne beginnt, der kann man ja auch sagen, also könnte man jetzt auch in Frage stellen von außenstehend, aber es entscheiden ja die Fans und mit dir mit, was sie identifizieren. Deswegen ja, die Saaletaler habe ich jetzt schon ein bisschen verinnerlicht. Ja.
Anruf oder WhatsApp?
WhatsApp.
Kommerzialisierung oder Tradition?
Tradition.
Urlaub im Harz oder braucht eigentlich nichts zu machen, Julius, fällt mir gerade auf. Ist egal, Urlaub an der Ostsee. Da wohnen Sie ja.
Ja, das ist wieder so eine Frage, Urlaub im Harz dann, weil an der Ostsee lebe ich.
Das war sehr gut, einfach. Ja, war zu einfach die Frage. So, die beiden haben Sie auch schon mal erwähnt, nee, einen nur davon. Stefan Paule Beinlich oder Darius Wosch?
Paule Beinlich.
Okay. Lieber einen Lizenzantrag noch gerade so fertig kriegen oder die Trainerfrage klären?
Die Lizenzfrage, weil sie liegt in meinem Bereich, das andere muss Daniel machen.
Sehr gut geantwortet.
Und die letzte, Saale Unstrutwein oder Küstennebel?
Ich habe den Unstrutwein noch nicht getrunken und ich sage Ihnen, der Küstennebel kriege ich nicht runter. Deswegen, ich kann weder entweder oder sagen.
Okay, der Joker sei Ihnen erlaubt. Dann unbedingt Saale Unstrutwein probieren, das ist ja lecker. Ja. Und genau, dann sind
noch
wir.
Kurz die Abbindung vielleicht, was noch kurz kommt und dann ist wirklich genug, glaube ich, auf alle
da drauf. Wie, was kommt denn noch?
Na, was? Weißenfels, Chemie Leipzig.
Ach so, mach bitte, jetzt gleich bitte. Sagst, tschüss. Nein. Ja,
Nee, Samstag Landespokal in Weißenfels.
Du weißt es besser als ich.
Jawohl, erste Pflichtspielaufgabe im Pokal für den HFC und dann nächstes Heimspiel, haben wir ja gerade schon angeteasert, dann gegen Chemie Leipzig, also das Chemie-Derby sozusagen. Ja. Freitagabend im Leuner Chemiestadion, dann mit wie viel Zuschauern?
Ich hoffe über 10.
Finde ich auch schön.
Ja, für so ein Spiel müsste es eigentlich auch drin sein. Okay. Herr Marien, dann danken wir Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ja, genau. War sehr, sehr spannend. Es ist so viel drin. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt alles verarbeiten, aber ich muss es ja noch hochladen. Fabian muss daraus noch vielleicht andere Sachen machen. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Und bis bald.
Ciao, ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.